ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning.
Durch die Episode durchsiechen, wie ein mühsames Eitergeschwür auf der linken Füllenbackel, wo wir nicht mehr loswerden, bis wir die Stopptaste drücken von dieser Podcast-Aufnahme. Und das Wort ist
Family.
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 Family. Family.
Your family.
Es gibt keine andere Filmreihe, die diesen Begriff hier
Family.
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 Family, family.
Your family.
So inflationär braucht wie die Filmreihe, wo mittlerweile jetzt der 11. Kinofilm gestartet ist. Und für über die Filmreihe zu reden, gibt es nur eine richtige Art und Weise, nämlich mit jemandem aus meiner
Family.
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 Family, family.
Your family.
Uns trennen nur gerade anderthalb Monate Altersunterschied, sind quasi zusammen aufgewachsen und uns verbindet auch heute noch nicht nur eine familiäre Bindung, sondern ich würde sogar behaupten, eine brüderliche Freundschaft. Und darum herzlich willkommen, lieber Cousin Ivo!
Hallo zusammen!
Ist jetzt quasi deine Podcast-Entjungferung, gell?
Kann man so sagen, genau.
Obwohl man dich ja hier auf dem Spätzünder-Kanal auch schon mal gehört, etwa die mal, wenn du irgendwie Sprachnachrichten geschickt hast. Wenn der Mike und ich wieder irgendetwas Dummes zum Kochen haben behauptet.
Genau, ja.
Du bist ja auch beruflich ein Koch und auch sonst ein leidenschaftlicher Koch. Aber das ist nicht der Grund, warum du heute hier bist, sondern Fast and Furious.
Heute reden wir mal über etwas anderes als über das Kochen, ja. Genau.
Ja, Kochen spielt in dieser Filmreihe nicht so eine grosse Rolle, aber es geht auch heiss zu und her in dieser Reihe. Und ich muss mich noch besinnen, warum du eigentlich hier bist. Ich habe mal, das waren noch Facebook-Zeiten, habe ich mal gesehen, ich weiss gar nicht, ob das beim 4. oder 5. war, hast du mal einen Post gemacht, wo man auch gemerkt hat, dass du, glaub, dieser Filmreihe nicht ganz abgeneigt bist.
Das ist so, ich war recht Fan schon von Anfang an. Und ja, ich erzähle jetzt ein bisschen, wie das angefangen hat. Ich war, glaube ich, bei der 7. Klasse. Und in unserer Klasse waren nur 6 Gielen und etwa 20 Mädchen. Und wir waren recht Fan, als der Film rauskam, sind wir alle 6 Gielen. Wir sind recht gut miteinander rausgekommen. Den Film im Kino schauen.
Also der erste, oder?
Der erste war das im 01, ja. Und ja, das hat uns gepackt. Wir haben auch nur noch von dem geredet. Wir haben nicht mehr gelernt. Und ja, wir haben das einfach cool gefunden. Mit eben die Geschichte mit dem Paul Walker und mit dem Vin Diesel. Das war Hammer gewesen dann, ja.
Und darum bist jetzt du heute hier. Also man merkt, dass deine Geschichte hat schon relativ früh angefangen. Und wir nur die ganze Reihe mal durch, bevor wir dann zusammen in Kino gehen. Also wir sind jetzt, Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, ist jetzt 11 Uhr Sonntagmorgen. Und haben den neuesten Film noch nicht gesehen, weil das ist ja quasi ein Wunsch gewesen, den du hast geäussert hast. Oder die Idee, besser gesagt, ist ja von dir gekommen. Komm, wir nehmen doch zuerst alle vorderen Teile auf, bevor wir den neuen gehen schauen. Und ich habe das eigentlich noch cool gefunden, weil das habe ich ja beim Super Mario Brothers Film auch so gemacht. Und das ist, glaube ich, noch relativ gut rausgekommen. Das hat dich dann zu dieser Idee inspiriert.
Ja, genau. Ich habe das so cool gefunden, wie du dann gesagt hast, jetzt gehen wir in China. Und dann, so, da sind wir wieder. Und dann noch über den zweiten Teil geredet hat. Ja.
Ja, jetzt haben wir mehr als nur zwei Teile, wo wir darüber reden wollen. Und darum würde ich sagen, drücken wir mal aufs Gas. Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, fangen wir doch an.
Amber Speed.
Sound Production, take one.
Action! Ein Rennen. Der Sieger kriegt alles.
Ich habe zwar keine Kohle, aber meine Wagenpapiere sind ja auch was wert.
Du bist dabei.
Do it fast.
Do it furious.
Wer sich auf der Straße einen Namen macht.
Egal, ob man einen Inch oder eine Meile Vorsprung hat. Gewonnen ist gewonnen.
Yeah!
Wollen, wollen, wollen!
In einer Welt ohne Gesetze.
Bist du, als ob du das schon mal gemacht hättest?
Nein, noch nie.
In der man sich durchsetzen muss.
Bist du ein Bier?
Hey, Dom, warum schleppst du diesen Blindgänger hier an?
Weil er mich vor den Bullen gerettet hat.
Kann alles erreichen. Aber wenn Rivalitäten zum Alltag gehören...
Ich dachte, wir haben eine Abmachung. Ihr kommt uns nicht in die Quere und wir euch nicht.
Und wenn es auf Loyalität ankommt...
Du kennst diesen Penner nicht, also mach die Augen auf.
Wenn du ihr das Herz brichst, breche ich dir auch was.
Dann zeigt sich, wer bereit ist.
Hältst du zu mir?
Schon möglich.
Alles zu riskieren.
Ja, am Trail merkt man schon, warum das so 13-Jährige möchte gerne Machos Freude könnte haben an dem Film, wie wir dann zumal waren. 7. Klasse, 13-Jährige. 2001 rausgekommen ist der Film und ja, die Handlung ist relativ einfach erklärt. Es geht um um einen jungen Typ, Brian O'Connor heisst der, der sich in eine Gruppe von Strassenrennenfahrern reinschleusen will. Und irgendwann merkt man dann, dass der Brian O'Connor ein Polizist ist, der eben undercover sich dort einschleusen, in der Truppe rund um Dominic Toretto, gespielt vom Vin Diesel. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen die ganze Handlung, weil sie ja offenbar verdächtigt werden, dass sie da irgendwelche Raubzüge machen, DVD-Player klauen. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte.
Ja, genau. Er wird dann auch wie von seinem Chef dazu gezwungen, dass eben der Dom dann findet. Und, aber der Paul Walker, also der Brian, im Film heisst er Brian, kann irgendwie kommt er nicht aus dieser Sache raus und verliebt sich in die Schwast vom Dom. Und somit wird es für ihn immer schwieriger und komplizierter. Und er hat dann die Gruppe auch gern. Und ja, er hilft ihnen am Schluss ja auch mit, wenn es brenzlig wird. Und ja, am Schluss lässt er ihn dann ja laufen.
Genau, ja. Das hat so ein bisschen Parallelen zu einem anderen Film, der Anfang 90er Jahre rauskam, Point Break, wo der Keanu Reeves FBI-Agent spielt und sich in eine Truppe von Surfer oder so, sich in die Truppe dort einschleust, wo nebenbei Banken überfällt und er dann auch Sympathien entwickelt, vor allem mit der Hauptfigur von dieser Truppe gespielt, von Patrick Swayze. Und er verliebt sich dann auch in die Ex von Patrick Swayze und am Schluss lässt er neben den Ola laufen, weil er eben so gewisse Sympathie zu ihm aufgebaut hat. Hast du den Film mal gesehen, Point Break?
Nein, das sagt mir nichts.
Ja. Es geht ja jetzt auch nicht um Point Break, sondern um Fast and Furious Reihe. Und offiziell basiert der Film gar nicht auf Point Break, sondern, hast du das gewusst, auf einem Artikel, der 1998 im Vibe Magazine ist rausgekommen. Racer X hat den Artikel geheißen, was glaube ich so um illegale Strassenrennen geht, so Untergrundstrassenrennen. Es ist eigentlich mal witzig, dass aus einem ganzen Artikel in einem Film entsteht.
Ja, dass sie die Idee von dort vielleicht genommen haben, ja.
Und ja, aber darum ist die Handlung auch relativ einfach erklärbar. Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, wie du den Film dann zumal erlebt hast, sogar im Kino. Ich habe ihn dann nicht im Kino gesehen, sondern ich war mal beim Kollegen zu Besuch gewesen, und er hat seine ältere Schwester, ihren Freund eingeladen und er hat eben den Film dabei gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, eben, man versteht, warum dass man den dann zumal so geil hat gefunden als so also Jungspund. Ich bin jetzt nie so, muss ich sagen, grosser Fan gewesen vom ersten Teil. Also schon von Anfang an nicht gross. Mir ist das immer so ein bisschen zu macho-mässig und ein bisschen zu drüber gewesen. Einfach, ich glaube, allgemein ein bisschen Mühe mit Figuren, wenn sie echt so probieren, cool zu sein, aber nicht wirklich cool sein. Also, oder, sie sind ja schon cool, aber es wirkt so für mich so ein bisschen erzwungen und so. Also, ich weiss nicht. Das ist für mich irgendwie schon dann zumal im Film zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen so gegangen. Bei dir in dem Fall nicht unbedingt.
Ja, bei mir ist eben, meine Meinung ist, dass du sicher recht hast bei dieser Aussage, aber das, ich finde, der Dominic Toretto bringt das auf so eine coole Art über, dass man ihm es einfach glaubt. Und er erzählt nicht nur, er macht einfach auch, er gewinnt einfach auch die Rennen. Und er weiss, was er kann. Und das zeigt sich dann in den zukünftigen Filmen auch. Er hat so ein Selbstbewusstsein. Und, aber bei den anderen Schauspielern, da muss ich schon sagen, das ist krass. Wie sie meinen, wer sie sind. Ja, sie haben einfach das Gefühl, ja, der Tom steht da hinter mir, dann kann ich einfach eine grosse Klappe haben. Oder? Ja. Ja, das ist schon so. Ich weiss, was du meinst mit dem.
Was man aber im Film muss zugute halten, wenn man so will, sagen, dass die Stunts dann zumal auch schon recht bahnbrechend waren. Es hat ja den Hinweis gegeben am Anfang des Films schon, ja, die Stunts sind dann von professionellen Rennfahrern gemacht worden und das soll man ja nicht nachmachen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Jackass, der ja in der Zeit recht gross war, wo der Hinweis am Anfang ja auch immer war, von wegen, ja, machen die Distanz nicht nachher. Gut, wir waren dann zum Glück noch nicht im Auto gewesen, wo man ein Auto fahren konnte, darum gefahren auch nicht gross, dass man das selber nachgespielt hat.
Ja, das ist ein cooles Ding, wie sie das gemacht haben. Der Paul Walker redet ja dort selber und tut warnen. Und der Satz, den er dort sagt, der ist mir geblieben. Schon von Anfang an, ich wusste, das wird ein guter Film. Ja.
Was auch geblieben ist, sind so diverse Sachen, die jetzt im ersten Film schon etabliert wurden, die dann später wieder auftaucht. Jetzt vielleicht nicht unbedingt der Regisseur, der Rob Cohen, der hat nur diesen Film gemacht gehabt. Hat dann später mit dem Vin Diesel noch Triple X gemacht oder andere Filme, wie zum Beispiel, jetzt muss ich da schnell in meine Notizen investieren, Dragon, der Bruce Lee Story, wo lustigerweise irgendwo bei Fast and Furious 1 auch noch immer in einem Fernsehen läuft. Dragon Heart, wenn du es nicht kennst, das hätte das noch etwas.
Ja, habe ich auch gesehen, ja. Aber Triple X sowieso.
Ja, klar. Dann Daylight mit dem Sylvester Stallone, dann Stealth nach Fast and Furious ist der rausgekommen, dann der dritte Mumienfilm mit dem Brendan Fraser, aber seit 2018 hat er eigentlich gar nicht viel gemacht, der Regisseur. Also. Und eben, wie gesagt, für die Fast and Furious-Reihe, ausser dass jetzt der erste Teil inszeniert hat, ist er nicht gross wichtig gewesen, ganz anders, wenn wir über Darsteller und Figuren reden. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, allen voran natürlich der Vin Diesel. Der war dann zumal 34, als der Film gedreht wurde, also jetzt gerade in dem Alter, wo wir sind.
Ja, das ist sehr interessant, wenn man den Film heute schaut, nach über 20 Jahren, merkst du schon, dass er jetzt älter ist.
Ja.
Ja, dann hast du das Alter nicht so gemerkt. Und jetzt siehst du wirklich, der war dann mega jung in unserem Alter. Ja. Ja, genau, ja.
Und was wir ihm voraus haben, wir haben immer noch Haar.
Ja.
Nein, haben wir eben, wie du auch schon gesagt hast, Paul Walker, der dann zum 28 war, 2013 ist er tragischerweise mit 38 gestorben beim Autounfall. Er spielt Brian O'Connor, dann haben wir Michelle Rodriguez, die Leti Ortega spielt, die Freundin von Dominic Toretto, die war 23 gewesen. Und Jordana Brewster, die Schwester, die du auch schon angesprochen hast von Dom Toretto, die war süß, 21 gewesen.
21.
Ja. Und hat sogar noch müssen extra das Bärmi machen, dass sie überhaupt in diesem Film können mitspielen
konnte. Das habe ich jetzt nicht gewusst.
Das ist noch fast eng geworden, weil wenn sie die Autoprüfung nicht geschafft hätte, dann wäre sie auch in diesem Film gar nicht aufgetaucht.
Oh, das habe ich mal gelesen, genau.
Ja. Also von dem her noch eine rechte Sache, die wir anstellen müssen. Wenn wir sonst noch so als Figur, die später noch auftaucht, auch ja, der Matt Schulze, oder wie man, sagt man das, Schulze oder Schulz?
Schulz.
Als Vince, nein, der Tom Barry, wo der Agent Bilkins spielt, und der Noel Guglielmi als Hector. Alle die kommen irgendwann später dann nochmal vor, ein paar ein mehr, ein paar ein weniger. Wer nicht mehr vorkommt, ist der Bösewicht, der dann eine Rolle gespielt hat, Rick Yoon, der Johnny Tran hat gespielt gehabt, und der ist anfangs 2000 noch in relativ vielen Filmen vorgekommen, ist mittlerweile aber relativ vor Bildfläche verschwunden. Und dann haben wir natürlich auch ein paar fette Kerne, wobei ich ehrlich gesagt muss sagen, ich dort nie so Fan war von diesen auftunenden Importkerne. Was haben wir da? Nissan, Honda, VW, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Ferrari. Ja, das ist also etwas, also mit diesen Neonröhren unten dran, das ist etwas, was mir schon dann zumal nicht so wahnsinnig gefallen hat. Und irgendwie, auch das ist, wo man dem Film anmerkt, dass er irgendwie aus Anfang 2000er stammt.
Ja, genau. Wir haben dann neben mir Giele, dann ist noch das Need for Speed Underground rausgekommen, gleichzeitig.
Ah, ja,
ich
weiß
nicht genau gewusst, wer jetzt was kopiert hat. Aber ja, dann hat man auch die Kerle mit diesen Neonlampen können tunen. Das ist für uns das Grösste gewesen, oder?
Ja, ich kenne sogar Leute, die so Kerne hatten, dann zumal näher. Du ja nie. Das hat mich ja nie so gereizt, für mich selber so eine Karre irgendwie aufzuziehen.
Nein.
Ja, es hat eine coole Karre, wo ich finde, das ist der 1970er Dodge Charger, wo der Vin Diesel am Schluss...
Das habe ich schon gedacht, der dir gefallen.
Ja, das ist ja...
Der kommt ja immer wieder vor, ja. In Zukunft immer auch ein bisschen anders ausgesehen, aber... Er ist der Dom ist schon so ein bisschen auf die Muscle Cars aus, eigentlich. Mm. Er ist noch mal im ersten Rennen, hat er so einen Mazda RX-7, der Rot. Und er hat eigentlich nicht mehr die Import-Autos.
Ja, nimmt ja dann auch der Paul Walker, also der Brian, immer wieder ein bisschen höher in den nächsten, späteren Filmen. Eben, dass er so auf die Importkarre steht. Da wäre ja eigentlich so ein bisschen auf die, sag jetzt mal, ein bisschen geärterter amerikanische Bau. Ja. Baukunst, sag jetzt mal, was Autos angeht.
Ganz genau.
Ja, wir fräsen hier ein bisschen durch die Reihe durch und wir haben uns ja noch eine Aufgabe gestellt, dass wir aus jedem Film eine Lieblingsszene rauspicken. Ivo, welche wäre das jetzt bei dir beim ersten Fast and Furious Film, so eine Szene, wo du mit dem Film so richtig in Verbindung bringst und wo vielleicht auch heute für dich noch so ein bisschen den Moment wieder zurückholt, wo du den Film zuerst mal hast gesehen und irgendwie noch so vielleicht sogar noch ein bisschen Hühner rausbekommst?
Ja, das ist lustig, wir haben vorhin noch davon geredet, aber die beste Szene für mich ist dann, wo der Brian der Dodge Charger zeigt in der Garage und er fragt ihn, ja, und bist du schon mit ihm gefahren? Und er sagt, nein, eben nicht. Und er am Schluss, in der Schlussszene, nimmt er ihn dann vor und Mia sagt ihm dann so, Dom, tu es nicht. Und dann weisst du so, ja, jetzt kommt es auch nicht mehr gut. Und er am Schluss, wenn sie dort über einen Bahnübergang gehen, mit der in den Lastwagen reinfährt und einfach der Dodge Charger völlig kaputt ist. So, das
da blüht er mein Herz jedes Mal.
Ja, das ist für mich die beste Szene. Dort haben sie auch recht viel investiert. Finanziell für das zu drehen.
Und genau. Das sieht man heute noch, finde ich. Also das funktioniert gerne noch. Ja. Mit dem, die Action, die sie dort gemacht haben, vorher schon ein bisschen angesprochen. Meine Lieblingsszene ist ein bisschen andere, die kommt ein bisschen vorher vor. Und zwar ist das die Lastwagen-Überfallszene, die ich auch grandios finde. Und bei mir heute noch so. Trotzdem, dass der Film jetzt mittlerweile auch gleich 3-4 Mal hat gesehen, immer noch gut funktioniert, aus dem heutigen Standpunkt aus gesehen. Wenn man es so vergleicht mit aktuellen Filmen, die ganz viele CGI-Effekte einsetzen, ist das wirklich so, boah, die haben dann wirklich noch so auch zum Teil auch recht hanebüchene Sachen gemacht und riskiert.
Ja, cool, auch mit den Masken, die sie an.
Du hast so gesagt, am Schluss kommt ja aus, dass der Brian ein Schmierlatz ist, lässt der Tom am Schluss laufen und dann ist der Film fertig und es war noch so eine Zeit gewesen, wo man vielleicht noch nicht unbedingt aus jedem Film oder nach jedem Film eine Fortsetzung hat gemacht. Hätte gut können sein, dass man dann einfach so mit einem offenen Ende bleibt, dass man das offene Ende so behaltet und die Geschichte dann gar nie weiterverzählt. Das war aber gleich so erfolgreich gewesen, dass es eine Fortsetzung gab und die Geschichte vom Brian weiterverzählt hat, weil der Vin Diesel dann zumal, da lachen wir jetzt heute ein bisschen drüber, aber dann zumal keinen Bock hatte auf Fortsetzungen. Und darum sehen wir den Brian, wie er auf Miami geht und dort sein nächstes Abenteuer erlebt, Too Fast, Too Furious. Wobei man muss sagen, eigentlich fängt es schon vorher an, es hat ja noch so einen Kurzfilm gegeben, der jetzt heisst Turbocharge, irgendetwas. Den haben wir ja letzte Woche glaube ich, noch zusammen geschrieben, Ivo, den hast ja du auch gesehen.
Ja, Turbocharge, Freeload, genau. Ja, soll ich da schnell etwas dazu sagen?
Ja, wenn du machst.
Das ist dann so der zweite Film, habe ich nicht im Kino gesehen. Irgendwie ist das untergegangen bei uns. Und dann sind ein paar aber gekommen von der Parallelklasse, die gesagt haben, hey, da hat der DVD vom Too Fast, Too Furious. Und wir haben nicht gewusst, dass es Fortsetzungen gegeben hat. Und dann habe ich mir den gekauft. Dann zumal hat der DVD 40 Franken gekostet. Das war sehr viel Geld für mich. Ja, also dann habe ich mein ganzes Sackgeld ausgegeben. Ich habe dann geschaut auf meinem Computer. Ich hatte keinen eigenen Fernseher gehabt. Das war der Wahnsinn gewesen. Irgendwie, man hat es zwar schon angefangen, dass der Vin Diesel nicht mehr mitspielt. Und was ich noch muss sagen, ist, ich habe nie mit der Fortsetzung gerechnet. Als ich den ersten Film gesehen habe, war das einfach der Film gewesen. Ja. Und dann der zweite Film. Heute finde ich das eine Katastrophe. Wenn ich das heute schaue, denke ich, so wie habe ich das cool finden. Aber dann merkst du wirklich, wie der Brian jetzt Erfolg hat. Gross ist, er ist jetzt Nummer 1 eigentlich, weil der Vin Diesel ist ja nicht mehr da, sondern der Tom. Und er ist eigentlich so der reist, der jede Rennen gewinnt und alles. Dann war das recht ein toller Film gewesen, eben auch mit den Importkarren, die sie da haben, mit den Mitsubishi Evos. Und, ja, habe ich cool gefunden. Dann, wie gesagt, wenn ich jetzt schaue, das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist so, aber das Macho-Ding, das ist dort noch viel extremer, finde ich. Das ist jetzt meine Meinung. Im ersten ist das anders für mich.
Hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man dort eine neue Figur einführt, der Roman Pierce, gespielt von Tyrese Gibson, wo quasi der Vin Diesel-Ersatz kann man nicht sagen, aber mal irgendwie gleich ein bisschen, weil er hat ja eine ähnliche Vergangenheit mit dem Brian, weil die sind zusammen aufgewachsen. Der Brian ist nicht Polizist geworden, hat ihn dann auch verraten und da merkt man ein gewisses Schema hinter dem Brian, der hat das noch etwa die mal gemacht, irgendwelche Leute verraten. Darum ist er auch ein bisschen hässig auf ihn. Sie raufen sich dann aber zusammen, weil der Brian vor Polizei verhaftet wird, weil er eben der Vin Diesel dann zumal hat laufen und sie müssen erst zusammen in lustigen Kreis vom Drogenhändler Carter Verone reinkommen und der Brian möchte auch nebenbei noch ins Hösli von Monica Fuentes reinkommen, die sich dann als verdeckte Ermittlerin entpuppt. Wobei, jetzt bin mir gar nicht sicher, haben die denn überhaupt etwas zusammen so richtig?
Er verliebt sich, glaube ich, in jedem Film.
Ja, irgendwie schon, gell? Hey,
ich glaube, sie will nichts von ihm wissen. Ja, sie tut zwar ein bisschen flirten mit ihm, aber das wird nichts. Nein, das ist, glaube ich, eine Nummer zu gross für ihn.
Ja, das glaube ich auch. Ja, und eben, die Mia, die hat halt auch dann gleich sein Herz mehr erobern können im Endeffekt. Das sehen wir ja dann später auch noch. Du hast es vorhin gesagt, jetzt, wenn du es heute so betrachtest, kann man den Film fast nicht mehr gut finden. Das hat dann zumal Cinema schon das Gefühl gehabt, das ist das Filmmagazin aus Deutschland, die hat geschrieben, Too Fast, Too Furious verhaltet sich wie Speed 2 zu Speed 1, viel Getöse, wenig Inhalt. Und das könntest du auch gut umschreiben in dem Fall.
Ja, finde ich genau so. Klar, aber sie bauen auch die illegalen Rennen ein, das mag recht cool sein, aber irgendwann hat man es gesehen, oder?
Gibt es gleich eine Lieblingsszene aus diesem Film, die du rauspicken
kannst? Ja, ich finde eben dort, was ich näher finde, wir brauchen jetzt zwei neue Autos und dann probieren sie die zwei Muscle Cars zu ergattern. Und irgendwie sieht es recht chancenlos aus, mit den Mitsubishis die zu gewinnen, aber Brian mit seiner Taktik bringt es näher her, das zu schaffen. Und es geht dann noch weiter, die Szene, wie sie näher die Cops verarschen, wie die Garage reinfahren. Und dann kommen ganz viele so Tuning-Karren raus. Also zuerst kommen sie mit Pickups, räumen alles weg. Und dann kommen sie mit abertausenden Tuning-Karren und fahren mit den Mitsubishis wieder weg, meint man. Aber da sind dann zwei andere drin. Der Tesh und Tsuki sind dann dort in diesen Autos. Und sie können dann flüchten mit den neuen Muscle Cars. So, das ist so, das finde ich heute noch recht cool, wie sie das gemacht haben. Dann.
Ja, der Tesh ist so eine Figur, die wir dann später noch etwa mal begegnen. Gespielt vom Ludacris.
Ludacris,
ja. Wo eigentlich als Musiker ist bekannt worden. Mittlerweile macht er, glaube ich, nicht mehr so aktiv Musik. Ich weiß gar nicht, was der noch so Trip-Nap-Filme machen. Ja. Ist, glaube ich, wirklich so voll mit dem Fast and Furious Franchise mittlerweile ein bisschen verheiratet. Ja, was wir auch noch hier in diesem Film eben, wir haben es schon angesprochen, Vin Diesel spielt nicht mehr mit. Wie funktioniert es auch bei dir, die Dynamik zwischen Paul Walker und Tyrese Gibson? Wenn du es mal so abgesondert vom Film selber ein bisschen betrachtest, hat es für dich funktioniert?
Was dort cool ist, dass eben Roman ist recht hässig auf Brian. Am Anfang hast du wirklich das Gefühl, ja, die wollen, also, das funktioniert auch nicht, aber irgendwie entwickelt sich dann gleich eine Freundschaft und gegen Schluss vom Film tut er sich ja noch wie entschuldigen und sagt, weisst du, er sei ja selber schuld und am Schluss merkst du wirklich, wie die Teamdynamik recht gut funktioniert bei ihnen. Aber es kommt nie an das her, was er mit dem Dom hat.
Das ja. Kannst du wirklich nicht vergleichen. Ja, es ist so ein bisschen halt eben, wie schon gesagt, halt viel Getöse, wenig Inhalt voilà. Und so. Und ja, ja eben, man probiert wieder etwas wieder zu beleben, wo man halt nicht ganz herbekommt. Und jetzt habe ich ganz vergessen, meine Lieblingsszene noch anzusprechen. Und zwar ist es recht eine blöde, aber ich finde die jetzt mal lustig, wenn ich die sehe, wenn sie mit dem am Schluss oder Gegenschluss mit dem Karren auf ein Boot gumpen.
Boot? Auto?
Ja. Ja, es ist so drüber, irgendwie finde ich, ich habe das manchmal noch gerne, es ist so ein bisschen auch mit dem Augenzwinkern und man denkt dann so, ja, das kann ja nicht funktionieren in der Realität, aber irgendwie, dass sie dort auf das Boot gumpen und dann das so aufhalten.
Ja, finde ich auch cool, dort, vor allem der Brian auch so mögen, so, ja. Das ist recht cool, ja, das ist heute noch zum Schauen sehr gut, ja.
Too Fast and Furious hat aber gleich noch genug Geld eingespielt. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber es spielt echt noch keine Rolle, weil es hat dann gleich noch eine Fortsetzung gegeben, wobei man eine Fortsetzung ein bisschen mit Vorsicht muss geniessen, den Ausdruck. 2006, die ganze drei Jahre nach Too Fast and Furious, ist der Fast and the Furious Tokyo Drift rausgekommen. Ein Film, den ich ehrlich muss sagen, den ich bis zur Vorbereitung für den Podcast nie wirklich geschaut habe. Ich habe mehrmals angefangen, aber dann wieder abgestellt, weil er mich einfach überhaupt nicht gepackt hat. Wie war das bei dir gewesen?
Ja, als ich vernommen habe, dass dann im 06 ein Film, nochmal, also ein neuer Film rauskommt von dieser Reihe, dann bin ich leer gewesen, bin dann natürlich in Kino schauen. Ja, ich bin enttäuscht gewesen von A bis Z. Das ist für mich der schlechteste Film von allen. Dort fehlt alles. Der Hauptdarsteller kommt für mich als Versager rüber.
Ja, der Sean Boswell ist ja dort Sean Figur, Boswell, gespielt ja. Von Lucas Black, wo wie 35 aussieht, ja. Aber eigentlich erst 24
ist es. Ja, so kann man sagen, das spielt dort in den 18-Jährigen, ja, oder?
Das
ja.
Kaufst du mir einfach nicht ab.
Das kaufst du nicht ab, nein.
Der hat einfach null Charisma.
Charisma mit ja. Sexappeal fehlt alles. Ja. Er ist echt wirklich ein Versager. Ja. Weil sie in diesem Film, sie wollen irgendwie probieren, dass er dann gleich irgendwie Erfolg hat und übt dann zu driften. Und irgendwann kann es dann einfach. Das ist so nicht realistisch.
Ja, ja. Gut, aber wenn wir über Realismus ja. reden in dieser Reihe, gell?
Ja. Ja, aber dort finde ich es recht krass, wie sie das, ja, auf einmal ist er jetzt der King und will jetzt da gegen die von Tokio, also gegen die Mafia von Tokio ankämpfen. Ja, nein, ich finde den Film katastrophal, heute noch. Es war eine rechte Qual, als ich den jetzt von letztem Mal schauen musste.
Ja.
Ja, also ich musste eine Pause machen und am nächsten Tag dann weiterfahren, weil es so schlimm war für mich.
Also ich respektiere, was du da auf dich genommen hast für den Podcast. Das allein hat schon Lob verdient. Es hat gleich so zwei, drei Sachen in diesem Film, wo man irgendwie in Reihen noch darauf zurückgegriffen hat, jetzt zum Beispiel, und auch relevant sind und vielleicht sogar auch guter Teil von dem Film sie im Endeffekt gesehen. Und das ist einerseits die Figur vom Hahn, die da etabliert wird. Den habe ich schon in dem Film recht cool gefunden. gespielt von Sung Kang, der eben später auch noch eine Rolle spielt. Und ja, man merkt gleich noch, dass es zusammenhängt mit Fast and Furious, weil der Vin Diesel am Schluss als Dom Toretto nochmal so einen Cameo-Auftritt hat. Aber es ist jetzt eigentlich mit der gesamten Reihe eigentlich nicht viel zu tun.
Was ich mich heute frage, ist, hat man das dann schon gewusst, dass sie das dann noch so melken, die Szene, wo der Hahn ja stirbt, ja, in Anführungszeichen, verbrennt, das Auto explodiert, dann ist er ja dann tot. Und ja, dann ist der Film abgeschlossen und irgendwann greift man das wieder auf. Und ich frage mich heute, ob das dann gewollt ist oder ob sie das dann einfach so als Idee genommen haben später, das weiß ich wirklich nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie das nicht unbedingt so geplant haben.
Ja,
so der Unfall sieht ja ein bisschen so aus, als ob er per Zufall passiert. Bringt mich aber jetzt zu meiner Lieblingsszene aus diesem Film, und zwar ist es dort, wo sie auf dieser Kreuzung, weißt, alles voll mit Leuten, mitten in Tokio, also hunderte von Leuten, die dort auf dieser Kreuzung rumstehen, und sie dann so durch die Leute durchdriften, also die Leute alle auf die Seite gehen, und das ist wirklich recht geil gemacht, muss ich sagen.
Ja, ich habe die Szene aufgeschrieben.
Ja, also gut, jetzt haben wir mal Berührungspunkte.
Das ist, glaube die beste Szene, die in diesem Film.
Wir haben gesagt, der Hahn wird etabliert, was noch wichtig ist für die nächsten Filme. Dann haben wir den Regisseur, der sehr wichtig ist worden für den Weiterverlauf von der letzten Justin Lin. Das ist quasi sein erster Film gewesen in dieser Fast and Furious Geschichte. Und eben, man hat dann zumal, glaube ich, auch nicht gross, wie soll ich sagen, also vom Erfolg von diesem Film können profitieren, weil der, glaube ich, auch nicht so erfolgreich gewesen ist. Man hat aber gleich gefunden, man will die Reihe noch ein bisschen weitermachen und hat dann den nächsten Film rausgebracht, wieder 3 Jahre später, im 2009. Und dann hat das Credo auf Deutsch geheissen, neues Modell, Originalteile.
Wie in alten Zeiten, Mann.
Also kennt ihr euch?
Er hatte was mit meiner Schwester.
Du bist ein Glückspilz.
Wieso das denn?
Du lebst noch.
Originalteile werden uns geboten, einerseits im Titel vom Film, heisst nicht The Fast and the Furious, sondern einfach nur Fast and Furious. Und die Originalteile, die sie dort auch wieder bringen, sind der Vin Diesel, der Paul Walker, Michelle Rodriguez und Jordana Brewster und eben der Sung Kang, der als Han dort auch wieder eine Rolle spielt. Und ja, man sieht echt nicht, was passiert ist nach dem ersten Fast and Furious Film, dass der Dom und die Letty, die sind in der Dominikanischen Republik unterwegs, sind dort wieder ein bisschen kriminell. Wer sich fragt, wie die beiden überhaupt wieder zusammenkommen, weil ja der Dom am Schluss vom ersten Fast and Furious ja eigentlich allein ist abgehauen, das erfahrt man dann im Kurzfilm Los Bandoleros, wo wir ja jetzt, weil wir so ein bisschen Komplettisten sind, auch noch nachgeholt letzte Woche.
Genau, ja.
Das hast du noch das erste Mal gesehen, jetzt, den Kurzfilm,
gell? Ja, aber ja, ist jetzt nichts, was, wenn du den nicht gesehen hast, verpasst du eigentlich nichts. Muss ich, also,
nein, du siehst eben, wie der Hahn und der Dom zusammenkommen und ja, wie die Letty den Dom aufspürt und er, ja, aber eigentlich ist er recht belanglos für die Reihe.
Belanglos trifft es, glaube ich, gut.
Was im Fast and Furious auch noch so interessant ist, ist, dass Brian beim FBI arbeitet, wo man sich auch fragt, wie ist jetzt der wieder dazugekommen, aber ja, eben, wie gesagt, Logik und so, da müssen wir jetzt völlig ausblenden. Mia, weiss ich echt gar nicht, was macht die genau schon wieder am Anfang vom Film? Die ist einfach irgendwie rum.
Die ist, glaube ich, einfach irgendwie rum, ja. Es ist schon, sie suchen ja den Drogenbaron beide.
Genau, weil die Letty für den hat gearbeitet.
Ja.
Und gestorben ist, und der Dom natürlich mehr erfahren, wer hinter dem steckt. Ja. Das ist eben der Drogenbaron, den du hast angesprochen, der Arturo Braga, wo der Brian eben auch auf ihn aufmerksam wird bei seinen Ermittlungen, und die zwei sich näher wieder zusammentun, der Dom und der Brian, und dem das Handwerk legen, wenn man so will.
Das haben sie recht gut gemacht, die Szene, wie dann siehst du, der Brian folgt denen, ja, und dann siehst du sich per Zufall.
Habe ich auch recht cool gefunden, wie die wieder zusammengefunden haben. Und ich glaube, es ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt einer von diesen Filmen, wo zu den Lieblingen zählt bei vielen Fast and Furious Fans. Aber ich muss sagen, der funktioniert für mich immer noch relativ gut. Ja, dann, trotzdem, dass ich zur Reihe nicht so einen Bezug hatte, vielleicht wie du, habe ich gleich Freude gehabt, dass man diese Charaktere alle wieder zusammengebracht hat. Und hat für mich auch recht gut funktioniert in diesem Film, muss ich ehrlich sagen.
Ich sage dir jetzt aber, es ist mein absolut Lieblingsfilm von der ganzen Reihe. Weil das ist so gut gemacht. Und der Dom, der hält nie viel davon, dass der Brian ein Cop ist. Das merkst du dort am Anfang auch noch, aber irgendwann akzeptiert er ihn. Es gibt auch noch eine Szene, die sie lange auf den Grin geben, eben weil er irgendwie ein SMS gesehen oder gesehen hat, dass er mit der Letty Kontakt hat, der Brian. Aber ab dann finde ich, nachher sind sie wie Brötchen. Und ich finde den ganzen Film super, ich finde den Bösewicht gut. Das ist einer, der einem nicht auf den Sack geht, finde ich.
Ja, und nicht so belanglos nicht ist wie so die anderen.
Es ist etwas dahinter. Er tut sich ja als Campos tarnen. Und wie sie dann eben durch den Tunnel gehen, dort, mexikanische Grenzen, das ist so cool. Und ich bin dort zweimal in China schauen, weil er so gut davon. Zuerst auf Deutsch und dann auf Englisch auch noch. Und das ist bis jetzt mein absoluter Lieblingsfilm von der ganzen Reihe.
Gut, wir machen am Schluss noch das Ranking, wenn wir den Neuheit sehen, wie das dann aussieht. Das nimmt mich dann auch noch wunder, wie das bei dir sich vielleicht auch noch, je nachdem, vielleicht verändert. Wir haben, wie wir schon gesagt haben, ganz viele Figuren, die wieder zurückkommen. Nebst den vier, oder den grossen vier, die wir schon angesprochen haben, der Hahn kommt eben dort auch wieder vor. Dann haben wir den Leo und sein Bruder Rico, der mit dem Dom zusammen auch da kriminelle Machenschaften am Treiben sind. Dann haben wir Giselle gespielt von Gal Gadot, der auch mitspielt. Und eben der Justin Lin als Regisseur, der zurückgekommen ist. Und hier hat man ein entscheidendes Fundament gelegt, dass man gemerkt hat, hey, jetzt wird die Reihe glaub, langsam wirklich gross. Hast du denn noch wirklich gemerkt, jetzt geht es auch noch weiter?
Jetzt geht es auch noch weiter, ja. Weil eben, wie gesagt, nach dem 3 hast du das Gefühl gehabt, oder schon nach dem 1 hast du das Gefühl gehabt, ja, das ist auch nicht, keine Fortsetzung. Aber der hat nicht gewusst, Vin Diesel will es wissen, ja. Ich glaube, das ist dann aber auch veröffentlicht worden, dass es 5 und 6 wird geben. Das ist ja jetzt auch bei den Neuen, sagen sie, ja, es gibt ein 10, es gibt ein 11, oder?
Ja, und mittlerweile heisst es, glaube ich, sogar, dass es dann gleich auch noch weitergeht, obwohl sie mal geheißen, sie hören dann mit
dem Elfen auf, aber nicht zu Angst. Ja, klar.
Ja, aber eben, wie gesagt, dann, und man hat auch etwas anderem Entscheidendem gemerkt, und zwar, dass man am Schluss so wie einen Cliffhanger hatte, wie der Dom wird ja am Schluss quasi, oder wird verhaftet und überführt zu einem Gefangenentransport, wo er vom Brian und der Mia und da, glaube ich, diesen beiden Brüdchen, da, Rico und dem Leo befreit wird. Also man sieht nicht, wie er befreit wird, wie sie den Gefangenentransport überfallen und dann weiss man, wahrscheinlich geht es dann noch weiter mit dem fünften Teil. Der Überfall würde ich jetzt aber nicht als meine Lieblingsszene bezeichnen, sondern ich habe die Verfolgungsjagd, wo der Brian so einen Handlanger vom Drogenboss jagt durch die Stadt. Das ist, glaube ich, die ich am coolsten gefunden in diesem Film. Wie ist es bei dir? Welches ist deine Lieblingsszene aus dem vierten Teil?
Ja, dort zwei, wenn ich beide darf nennen.
Ja, klar,
die eine ist das dort, wo der Dom das Nitro aufträgt, nachdem sie angekommen sind. Und er die Zigarettenanzünder reinsteckt, wo sie aussteigen. Und er sagt er, ja, ich freue mich schon, was jetzt passiert. Und das ist schon recht cool, wie er alles explodiert. Und dann am Ende noch auf den Sack geht dort, das ist recht cool. Und die zweite Szene ist die, wo sie mit dem Nissan Skyline und mit dem, ich weiß nicht, was für eine Ami-Karre ist, der Dom, wo sie sich ein Rennen liefern. Also es ist so wie ein Bewerbungsrennen mit noch zwei anderen und dann den Job bekommen. Und dann sagt der Dom so, wenn er gewonnen hat, du hast es immer noch nicht drauf. Das ist schon, das finde ich recht toll, dort die Stadt.
Ja, es gibt ein paar schöne Szenen in diesem Film. Und wie gesagt, der Film hat auch bei den Fans wieder eingeschlagen. Und darum sind wir dann auch in Genuss gekommen vom fünften Teil von Fast and Furious. Und da meine ich Genuss jetzt definitiv mal nicht ironisch, weil da verrate ich jetzt schon mal, das ist, glaube ich, mein absolut Lieblingsfilm aus dieser Reihe.
Die Männer, hinter denen wir her sind, sind professionelle Runner. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und wir bringen sie zurück. Und vor allem lassen wir sie nie, niemals in ihre Autos steigen.
Home sweet home. Fast Five aus dem Jahr 2011, wo alles Vorherige aus der Reihe vereint und auf alles auf auch noch ein wahnsinnig unterhaltsamer Action-Blockbuster ist, würde ich sagen. Und so ein bisschen der Film, der mich fortblasen hat, muss ich sagen, weil mit dem überhaupt nicht hat gerechnet, dass wir einen Fast and Furious-Film mal wirklich so auf einer filmischen und action-technischen Ebene wirklich so richtig abholt.
Ja, es ist, ich finde das auch so. Vor allem dort geht es dann wirklich dann nicht mehr um Autorennen. Das ist dann zum Teil ein rechter Kriegsfilm auch. Und ja, eben, wie der Dwayne The Rock Johnson zuerst mal seinen Auftritt hat, das ist recht eindrücklich. Endlich mal einer, der am Dom überlegen ist, sozusagen, oder?
Ich bin hier, um zwei Arschlöcher festzunehmen. Das ist mein Auftrag.
Klingt nach einem echten Helden.
Klingt witzig. Von einem Kerl, der den Eid als Polizist geleistet hat und sich dann gegen alles gewandt hat, wofür er stand. Oder von einem Möchtegern-Bad-Guy, der einen Mann mit dem Wagenkreuz halb totgeschlagen hat. Harte Jungs. Los, drehen Sie sich um und nehmen Sie die Hände auf den Rücken.
Hat man sich dann, oder kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, dass man dann wirklich Freude hatte, Dwayne Rock Johnson in ihrer Reihe Fast and Furious zu sehen. Heute ist er ja mittlerweile schon fast ein bisschen inflationär in Filmen unterwegs und eben schon ein bisschen verleidet. Aber dann ist das wirklich ein guter Zusatz gewesen und hat, glaube ich, dem Film auch noch so ein bisschen Charme verliehen, würde ich jetzt mal behaupten. Also er hat sehr gut funktioniert als Gegenspieler, wie du schon gesagt hast, von Dom Toretto und von Brian.
Das kann man so sagen, aber 12-jährig ist der Film, oder? Ja. Mhm. Was dort auch noch cool ist, ist, wie dann der Roman und der Tesh auch wieder vorkommen, vom zweiten Film. Die Szene, die der Dom dann sie kennenlernt, das finde ich so ein bisschen herzig auch. Sie nach ab dann ja auch zur Crew gehören.
Genau, man bringt eigentlich alles wieder zusammen, wo der vorherige Film schon irgendwie ein bisschen relevant ist. Der Hahn kommt zurück, du hast gesagt, der Roman, der Tash kommt zurück, dann der Rico und der Leo, da die beiden Brüche, die immer im Kiffle sind auf Spanisch, und Giselle kommt hier auch wieder vor. Und warum machen sie das? Weil der Dom, der Mia und der Brian sich eigentlich mit einem letzten grossen Coup zur Ruhe setzen. Weil unter anderem sie die Schnauze langsam voll haben, dass sie immer müssen flüchten vor allem und auf alles auf, Mia auch noch schwanger ist.
We're gonna do one last job. We're gonna take all of Riz's money, every dime of it, and disappear forever.
New passports, new lives with no more looking over our shoulder, and we're just gonna buy our freedom.
That's right.
You realize we're talking about going up against the most powerful guy in all of Rio?
Yes, we are.
Then we're gonna need a team.
Ja, zusammen mit dem Team, das sie eben aus den vergangenen Filmen wieder vereinen, hier dürften sie einen Plan aus, damit sie dem hier im Ausschnitt erwähnten Reyes sein Geld klauen können. Eigentlich, weil sie das Ganze über die Bühne bringen, schaffen es aber dann irgendwie nicht und fahren mit der Dampfwalze quasi drei mit, indem sie einfach in die Polizeistation einbrechen, wo der Reyes sein Geld versteckt hat, der Safe an zwei Kerren spannen und dann einfach durch Rio durchjagen, wo sie die halbe Stadt mit dem Safe noch zerstören. Also absolut stupide Idee eigentlich, aber wirkt oder funktioniert einfach sehr gut in diesem Film. Und so viel verrate ich jetzt so, das ist schon meine Lieblingsszene aus diesem Film. Wie sie dort den Safe durch das Rio durch schreissen. Vielleicht gibst du mir da recht, oder hast du andere Szenen, die dir mehr gefallen?
Ja, ich habe auch wieder zwei aufgeschrieben, aber die ist auch dabei. Ich habe vorhin gesagt, es hat nicht mehr mit Autorennen zu tun, aber sie bauen es eben gleich wieder ein. Und meine absolute Lieblingsszene ist natürlich dort, wo sie mit den vier Polizeiautos durch die Stadt fahren und der Roman wieder meint, wer er ist, der Macho, der Blaulicht an hat. Und ich finde, das ist die beste Szene. Die mit dem Tresor ist natürlich auch super. Vor allem eben am Schluss, weil sie dann den Hobbs noch verarschen. Weil sie sagen, ja, ist gut, eben, hier ist das Geld. Und dann ist der Tresor einfach leer.
Genau, und dann sieht man, wie sie den Tresor aufmachen und quasi ihren Lebensabend wie finanziert haben. Und dann sieht man so, so Sequenzen, wie sie alle ihr Geld einsetzen und so. Und hat eigentlich als perfektes Ende von dieser Reihe funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Ist aber natürlich nicht das Ende gewesen, was wir schon im Abspann gesehen, weil dort tritt mehr eine weitere Figur wieder auf aus den anderen Filmen, Monica Fuentes, die am Hobbs ein Dossier auf den Tisch knallt in seinem Büro, wo man dort drin ein Foto sieht von Letty, also wo man erfährt, ah, die ist auch gar nicht tot.
Ja. Das war so eine Post-Credit-Szene, die am Schluss im Kino ist bleiben hocken, das noch ist erschienen und dann hat man gewusst, ja, das geht auch wieder noch weiter, oder? Ja.
Hast du dich gefreut, dass es weitergeht, oder wäre für dich auch, oder wärst du auch zufrieden gewesen, wenn man nach Fast Five hat gefunden, hey, jetzt haben wir dieser Figur irgendwie so einen versöhnlichen Abschluss gönnt, eigentlich müsste es jetzt gar nicht weitergehen?
Bei mir war es immer so gewesen, das ist heute noch so, ich habe es okay gefunden, aber ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass ich es irgendwann versauen, dass ich irgendwann den ersten Film kaputt mache, den ich auch so gerne habe, oder dass ich irgendwie, das habe ich heute noch, die Angst. Ich habe es okay gefunden, aber für mich wäre es auch gut gewesen, wenn er fertig wäre gewesen, mit dieser, mit dem Franchise.
So war es nicht gewesen. Wir haben zwei Jahre später eine weitere Fortsetzung bekommen, Fast and Furious 6. Das einzige, was ich von diesem Film mitbekommen habe, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber Kollegen von mir sind da im Kino schauen und haben dann von so einer Verfolgungsjagd erzählt auf einem Rollfeld, wo ein Flugzeug so am Abheben wäre. Und die Szene geht etwa eine halbe Stunde oder so und ja, aber das ist sehr unrealistisch, weil das Rollfeld müsste bei der Geschwindigkeit, wo sie unterwegs sind, ich weiß nicht, wie viele Kilometer lang sind, und das ist eigentlich so das Einzige, was ich von diesem Film mitbekommen habe, habe ich dann irgendwann daheim mal noch nachgeholt und bin nach dem 5. schon ein bisschen unterwältigend gewesen vom 6. muss ich ehrlich sagen. Wie ist es dir gegangen? Ja. Schon, hä?
Ja, ich finde halt die Idee, wie sie das gemacht haben, dass die Letty eben lebt, ja, das habe ich nicht nötig gefunden. Das bringen sie ja gerne wieder her, dass sie Tote zum Leben erwecken.
Mm, das wird ja dort so ein bisschen etabliert.
Aber, ja, aber sie haben es recht gut gemacht, muss ich gleich sagen. Auch mit den Rückblenden, wo du siehst, was genau passiert ist im 4. Film, dass sie eben nicht erschossen worden ist von dem Phoenix. Das, ja, der Tom hat recht Mühe mit dieser Situation, dass sie gegen ihn arbeitet und wie einen Gedächtnisverlust hatte.
Und sie wird ja quasi angehört von einer anderen kriminellen Gruppe, die auf Überfalltour ist, die quasi das Äquivalent ist zum Dom und seiner Truppe. Und der Hobbs, der engagiert dann den Dom, den Brian und so weiter, für diese andere Gruppe Strich durch die Rechnung zu machen. Er, eben, durch das, dass die Letty dort dabei ist, lässt sich der Dom dann auch zu dem überreden sozusagen. Und ja, eben, der Rest ist eigentlich relativ Banane in diesem Film. Also, man tut so ein bekanntes Mittel einsetzen, indem man halt wirklich so ein Spiegelbild von unseren Charakteren auf die andere Seite projiziert, wo aber auf eine Art relativ vergessenswert sind. Und da hat auch wieder der Bösewicht eine grosse Rolle, also der Hauptbösewicht, der Anführer von dieser Gegnertruppe, durch, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Luke, eben, das sagt schon viel aus, der Schauspieler, wo der, der also, Owen Shaw spielt.
Aha, der Schauspieler, der Owen Shaw spielt. Ich weiß nicht, wie der heisst.
Ja, aber gell, das sagt schon, ich vergesse
es. Ich weiß nicht, wie der heisst. Der Owen Shaw heisst, aber der Schauspieler, ja, müssen das dann noch schnell nachschauen.
Ja, ja, ey, komm, das ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube, es ist irgendwas Luke Evans oder irgend so etwas.
Ja, das kann sein. Ja. Sehr unsympathischer Schauspieler, meiner Meinung
nach. Ja, er hat einfach auch nicht das Charisma, das man irgendwie müsste.
Sie probieren am Anfang den recht cool zu machen, wenn er mit dem Rennkarren durch die Stadt davon fährt. Und ja, dann im ganzen Film bauen sie Szenen ein, wie der Dom macht das Rennen gegen die Letty. Ist das in dem Film?
Das ist in dem. Hey, jetzt fährt es eben auch an, gell, dass man langsam ein bisschen vergisst, ja, wo genau, das überhaupt quasi in welchem Film ist. Aber das ist in dem, ja.
Und das ist auch, der Braga kommt ja wieder vor. Der Brian
genau.
Ins Gefängnis.
Ja, oder? Das ist auch noch, ja.
Ja, finde aber eine coole Szene, wie er ins Gefängnis geht. Du irgendwie hast ein bisschen Angst, dass er auch dort muss bleiben. Ja. Aber sonst ist der Film recht einfallslos, muss ich sagen. Das hat gegen Schluss eine coole Szene, das ist meine Lieblingsszene, sage ich jetzt gerade. Dort, wo der Panzer auf der Autobahn ist und sie dann dort mit den Kerren, die irgendwie probieren, den Panzer. Und dann nehmen sie den Mustang als Anker.
Ja,
dann
können stimmt.
Sie es schaffen, dass der Panzer dann kaputt zu machen. Genau. Das ist also die Szene, die mir geblieben ist, ja.
Ich habe eine andere Szene, die ich recht cool gefunden habe. Die einzige Szene, die mir so ein bisschen in Erinnerung ist geblieben. Das ist der Kampf, den Roman und der Hahn haben gegen jemanden, der viel besser kämpft und sie richtig auf den Sack bekommen. Das ist so die Szene, die ich recht cool gefunden habe. Was ich am Schluss sagen, ja,
das behalten wir für uns. Genau. Ah ja, genau. Das ist dort im U-Bahn-Station.
Das London,
ja, da haben sie alle recht auf den Sack.
Das habe ich recht cool gefunden.
Ja.
Was noch wichtig ist in diesem Film, wo man noch erwähnen muss, dass Giselle stirbt. Die hat ja mit dem Hahn etwas angefangen. Haben wir am Schluss vom 5. Teil schon gesehen. Der Hahn, der geht dann auf Tokio, wo dann die Handlung von Fast and Furious Tokyo Drift spielt. Weil ja die, die wir jetzt hatten, das 4, das 5 und 6 spielen ja vor Tokyo Drift. Und in der Abspannszene sehen wir, dass es nicht einfach ein simpler Autounfall war, der am Hans Tokio passiert ist, sondern der ist extra verursacht worden vom Bruder von Owen Shaw, der Rache will.
Dominic Toretto, you don't know me. You're about to.
Gespielt wird der von Jason Statham. Und da sind wir direkt im 7. Teil von Fast and Furious Reihe, wo, wenn ist der rausgekommen? 2015 ist der rausgekommen. Und das war ein Jahr, in dem ganz viele Fortsetzungen rausgekommen sind. Ich zähle da mal ein paar auf. Das kann man sich fast auf der Zunge vergehen, auch wenn nicht alle Filme, die ich hier aufzähle, gut waren. Also, wir hatten eine Fortsetzung von James Bond-Reihe mit Spectre, dann haben wir Star Wars 7 gehabt, Minions, die rausgekommen ist, dann eine neue Verfilmung von Heidi, dann eben Fast and Furious 7, Jurassic World, Avengers, Age of Ultron und Mission Impossible Rogue Nation und Creed, also sozusagen die Fortsetzung von Rocky-Reihe. Unglaublich. Und da redet sich jetzt eben Fast and Furious-Reihe rein. Der ist ein bisschen später rausgekommen, als eigentlich war geplant gewesen, weil Paul Walker im 2013 ist gestorben. Und in diesem Film wird immer Abgesang gewidmet. Wo man nicht drehte Szenen von ihm oder mit ihm mit seinen Brüdern gemacht hat. Oder irgendwelche Stunt-Doubles, wo man das Gesicht von Paul Walker drauf animiert hat. Und ich habe dann so während dem Film, also der Film hat für mich genau aus diesem Grund irgendwie funktioniert, weil man ja mitbekommen hat, dass das so ein bisschen der Abschied wird sein von Paul Walker. Und darum muss ich sagen, habe ich fast und Furious 7 oder Furious 7, wenn er auf Englisch heisst, irgendwie auch noch gern, wenn es zu dir geht.
Mal, ich muss es auch so sagen. Was ich noch muss sagen zu diesem Film, mir hat es im 6. am Schluss gedacht, dann, wo Giselle stirbt, dem haben sie zu wenig Zeit gewidmet. Das ist echt so, ah ja, sie ist jetzt tot. Oh, dann wird Mia geht dann den Hahn umarmen. Und dann im 7. am Anfang machen sie, glaube ich, gleich noch die Beerdigung echt von beiden, vom
Nein, nicht von Mann.
Sie wird gar nicht im grossen Erwerb. Das hat mich ein bisschen traurig gedacht, dass sie Silo sterben lassen, aber dann, ja, okay, sie ist jetzt tot. Mhm. Ja. Und sonst muss ich sagen, als der Film rauskam, haben wir schon gewusst, dass der Paul Walker tot ist. Und so viel ich weiss, hat er aber ein paar Szenen noch drehen können.
Ja,
die bekannte Bus-Szene, wo der Bus oder der Car so am Abhang ist.
Mhm.
Und ich habe dann gemeint, im Kino, dass sie ihn dann sterben lassen. Ja. So, jetzt können sie ihn sterben, das ist ja toll. Aber das haben sie nicht so gemacht. Er säckelt ja nachher rauf und kumpelt.
Mhm.
Und die Letti kommt dann mit dem Heck und er kann sich am Spoiler haben. Und das ist so ein bisschen von
dem Film. Das ist auch, muss ich ehrlich sagen, meine Lieblingsszene aus diesem Film.
Deine Lieblingsszene?
Weil das erinnert mich halt auch ein bisschen an eine Videospielreihe, die ich sehr gerne habe. Das ist Uncharted. Und im zweiten Teil hat man dann so eine ähnliche Szene, wo so ein Zug einen Clip runterhängt und man dann dort muss hochklettern und so. Und das hat mich gedacht, dass es sich ein bisschen inspirieren beim
Fast Furious. Ja, kann man sagen.
Und du hast gesagt, was natürlich bei diesem Film wirklich Fact, also die Spannung ist halt wirklich da, weil man das Gefühl hat, sie lassen Paul Walker, also der Brian, sterben in diesem Film.
Mhm.
Machen sie dann nicht. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich in diesem Film ein bisschen ankreide. Sie verpassen die Chance, am Schluss noch ein bisschen mehr Dramatik zu entstehen, indem dass man nicht das Gefühl, oder man hat eine Szene mit dem Vin Diesel, wo man das Gefühl hat, er stirbt. Und ich habe dann gefunden, warum muss man das jetzt machen? Eigentlich hätte sie das mit dem Brian können machen. Das hat für mich auf einer emotionalen Ebene viel besser funktioniert. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen genervt.
Ja, das ist jetzt noch gut gesagt. Das habe ich mir ehrlich gesagt wirklich noch nicht überlegt. Dass man das so hat können machen, ja. Meine Lieblingsszene in diesem Film ist übrigens dort, wo der Jason Statham, also Dex Shaw, also Deckard Shaw, so am Nachtessen ist, wie sie dringen so in das Industriegebiet, und er ist dort eigentlich am Nachtessen und er denkt so, jetzt heiß ihn.
Macht keinen grossen Eindruck, dass jetzt die dort reinkommen, genau. Ja, den finde ich auch recht cool, der Bösewicht, muss ich sagen, in diesem Film. Ja, gibt es noch etwas, was man über den Film gross muss sagen? Eben der Abgesang am Schluss natürlich an Paul Walker, der ja natürlich nochmal so ein bisschen auf die emotionale Tränendrüse drückt.
Ich habe immer gesagt, ich lebe mein Leben in Viertelmeilenschritten. Und ich glaube, deswegen waren wir Brüder. Weil es bei dir genauso war.
Und da muss ich sagen, es ist nicht jemand, der nahe am Wasser gebaut ist. Auch dort habe ich, glaube ich, wirklich so ein bisschen feuchte Augen bekommen bei dieser Szene. Ich habe es echt schön angefangen. Wie sie den Charakter und oder Paul Walker als Mensch verabschieden.
Ja, das ist bei mir auch so. Da muss ich jedes Mal gerannt am Schluss. Mm. Das ist wirklich, man hat den gerne gehabt, den Schauspieler. Und wie sie das gemacht haben, Chapeau.
Mm.
Einfach dann auch wieder Angst gehabt, wenn es dann die Sachte gibt, das wird nicht mehr besser. Und dort hat man dann wirklich, wir haben ja schon beim Fünfi gesagt, kann man abschließen. Dort hat man dann können sagen, fertig.
Das ist genau das, was ich mir auch notiert habe. Ich habe gefunden, das lasse ich jetzt noch, dass sie die 6. und 7. neu gemacht haben, weil das wirklich der perfekte Abschluss gewesen wäre für die ganze Fast and Furious-Reihe. Wir wissen jetzt, es ist nicht so gewesen. Wir haben noch einen 8. Teil bekommen. Fate of the Furious heisst der. Und jetzt muss ich sagen, ab jetzt bin ich relativ draussen mit dieser Reihe. Da hat mich jetzt wirklich nichts mehr berührt. Und funktioniert für mich auch nicht mehr gross. Wir haben hier eine Cyber-Terroristin gespielt von Charlize Theron, die eine wunderbare Schauspielerin ist, aber irgendwie von mir aus gesehen ein bisschen verheizt wird. Und ja, Es wird dann so, das berühmte Reckoning wird da betrieben, dass man irgendwie aus der, sie sollen dann irgendwie auch verantwortlich gewesen sein für den Owen-Show aus dem sechsten Teil und irgendwie dort hingesteckt haben. Dann erfahren wir, dass der Dom ein Kind hat gehabt mit der Polizistin, die im fünften Teil eine Rolle gespielt hat und darum von Cypher erpresst wird und der Dom dann zum Gegenspieler wird von seinem eigenen Team. Und das wirkt für mich alles, also weißt, vorher ist ja schon relativ konstruierte Sache gewesen, aber da denke ich es mit, jetzt haben sie mich wirklich verloren irgendwie.
Ja, was ich muss sagen ist, dort siehst du das erste Mal, wie der Dom Angst hat, etwas zu verlieren. Wie er dort dann im Flugzeug, wo sie dann die Elena lässt leer schiessen von dem Rhodes. Das ist übrigens ein ganz mieser Cape, der mit dem roten
Bart. Ja, der kennt man aus Game of Thrones.
Ja, genau, das haben sie recht strub hergebracht, gleichwohl, obwohl ich den Film eigentlich nicht gut finde, wie du sagst. Man hat dann müssen hören. Und gleich, es ist sehr eine strube Bösewicht, wie die das herbekommt, eben die Familie so auseinanderzubringen. Und von Anfang an eben der Dom wie erpresst, dass er sich dann gegen seine Crew stellt. Und sie können es nicht glauben, er, der so eine Familie, sie können es nicht glauben. Am Schluss stellt sich ja heraus, dass er einfach auch seinen Sohn retten will und halt wie erpresst worden ist und nichts anderes können machen.
Wenn man das so aus deinem Mund hört, könnte man dem Film wirklich so fast ein bisschen Sinn zusprechen. Du hast das ganz schön gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Wenn man es so auf Papier es ist, hört, dann ist es besser, als der Film mehr ist, ey, im Endeffekt.
Ja, ich habe gegen Mitte, Ende vom Film gleich noch müssen sagen, es ist cool. Und sie haben darum den Anfang, die erste Szene, ich weiß nicht, ob die da mal erinnern, wie sie da so ein Rennen machen.
Das Kuba.
Das Kuba ist das, genau.
Havanna. Ja. Ich glaube auch der erste Film seit Jahrzehnten, der effektiv wieder eine Drehbewilligung bekommen hat für Havanna und Kuba. Was mich auch noch erstaunt hat, warum ausgerechnet Fast and Furious, aber ja, ist ja eigentlich egal. Aber die Szene, ja, die ist...
Das ist, wenn das Auto brennt und einfach dann fährt er ins Wasser und ja, kommt noch aus dem Karren raus. Dort denkst du dann mal, man kann auch etwas erwarten von diesem Film. Ich glaube, dort haben sie eben probiert, irgendwie, dass man gleich das einpackt, oder? Mhm.
Was sie bei diesem Film sonst auch noch gemacht haben, ist, dass sie ja, irgendwie den Bösewicht aus dem siebten Teil irgendwie nichtig machen, der Deckard Shaw, weil der plötzlich jetzt gut wird. Obwohl er den Hahn umgebracht hat und der Truppe das Leben schwerer gemacht, ist er dann plötzlich gleich mehr auf ihrer Seite. Was aber von mir aus gesehen dafür zu meiner Lieblingsszene führt in diesem ganzen Film, nämlich die Schlägerei, wo der Jason Statham das Baby vom Dom rettet und er dort im Flugzeug alle abonniert und so ein Baby Kopfhörer anlegt, damit es nicht mitbekommt und er dort nebenan einfach alle platt macht und so. Die Szene habe ich recht cool gefunden.
Ja, genau. Und dann meint er, er hat voll im Wind und er sagt, so, ah nein, das ist auch der Hang. Ja. Ja.
Deine Lieblingsszene?
Die geht ein bisschen länger, das ist dort, wo der Dom beim russischen Verteidigungsminister bei der Limousine er dort raussteigt mit der Maske, die er anhat und dann mit der Kreissage so den Benzintank aufsagt und dann Petarden zündet und dort, das finde ich recht cool, dort denkst du so, ja, das ist wirklich der Dom, der ist zu ganz bösem fähig. Mhm. Und es geht auch noch weiter, sie machen eine Verfolgungsjagd gegen seine Crew. Also er macht eine Verfolgungsjagd gegen seine Crew und sie probieren ihn dann so mit Seile zu fangen und er ist in der Mitte und sie probieren ihn dann so auseinanderzuziehen und sie haben einfach keine Chance gegen ihn. Er ist allein stärker als seine eigene Crew.
Da gehört mal etwas raus, was wichtig ist bei diesem Film, den ich fast vergessen habe zu erwähnen, aber eben, dass der Vin Diesel oder der Dom Toretto hier wieder so ins Zentrum rückt, ist ja vom Vin Diesel beabsichtigt gewesen, weil er durch die Einführung von Dwayne The Rock Johnson früher in Reihe plötzlich ein bisschen Angst bekommen, dass der ihm den Rang ablaufen könnte. Darum habe ich gefunden, wir müssen den Fokus wieder ein bisschen mehr auf Toretto setzen. Was nicht funktioniert hat, weil der Film hat nämlich etwas anderes noch etabliert, was von mir aus gesehen auch recht gut funktioniert hat. Und das hat Vin Diesel, glaube ich, recht angeschissen. Und das ist nämlich die Dynamik zwischen den beiden Herren hier.
Jedes Mal, wenn du was sagst, stell dir das nur mal kurz vor. Es ist genauso, als würde man meine Eier über Glasscherben schleifen. Und das tut weh.
Deine Stimme ist für mich kein Ding. Es ist dein Gesicht. Dein riesiges, dämliches Gesicht. Wenn ich es ansehe, dann habe ich das Gefühl, Gott würde mir mit voller Wucht direkt in meine Augen kotzen. Und es brennt.
Ja, der Hobbs und der Shaw, die haben so im achten Teil haben die so eine Hass... liebe ich noch nicht, aber sie haben wirklich eine coole Dynamik so als Gegner zueinander, was dann eben zu dem Ausschnitt geführt hat, den wir gehört haben, nämlich einen eigenen Film. Fast and Furious Presents Hobbs & Shaw, der Film, wo der Vin Diesel sich auch wirklich selber in Arsch gebissen hat, weil er nie wollte, dass man jetzt noch anderen Charakteren als Sim Dom da irgendwie noch einen eigenen Film könnte widmen. Und ich muss sagen, auf Papier tönt das auch recht gut, das Hobbs & Shaw, aber ich muss sagen, jetzt in der Zeit, wo ich die Filme wieder geschaut habe, nach 20 Minuten musste ich es abstellen und glaub, mal eine Woche Pause machen, weil ich einfach... Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es ist wirklich...
Hey, ich habe es auch so gehabt. Hobbs & Shaw anfangen zu schauen. Ich glaube, auch gerade eine Woche, zwei nicht mehr wollen. Weil es wohl nachher ja nur noch der 9. wäre gewesen, den ich hätte müssen schauen müssen. Aber ich habe mir dann ein bisschen Zeit gelassen.
Eigentlich hätte es so gut können funktionieren, aber mit dem Ziehen ist wirklich für mich nachher... Nein.
Wenn der Film ein bisschen... Wenn du weißt, das ist ein Spin-off. Wenn du so ein bisschen nimmst, wie er ist, der Film, wie du den Humor kannst nehmen kannst, und was ja auch cool ist, ist so ein der Anfang, wie du so beide siehst, sind beide so total verschieden. Und die Hassliebe, es ist einfach, ja, sie übertreiben es einfach mit dem Humor. Es hat wirklich nichts mehr mit Fast and Furious zu tun. Und es wird wirklich, es ist ein Science-Fiction-Film, auch ein bisschen.
Ja, man hat so einen Super-Soldat auch noch, der irgendwie durch, weiss nicht was für Operationen er noch so zu einem Super-Mensch gemacht wird. Gespielt wird der vom Idris Elba, der eigentlich ein sehr guter Schauspieler wäre, aber eben in diesem Film auch nicht wirklich funktioniert. Nein, das mit dem Virus, das ist schon gesagt, wo er die Schwester vom Sean infiziert
wird. Das ist meine Schwester. Aber wenn du nicht allzu ernst nimmst, den Film, dann geht's. Gegen Schluss, wie sie dann in Samoa sind, es hat dann gleich irgendwie, probieren sie es dann noch zu richten. Aber bei mir haben sie es leider nicht geschafft.
Nein, es ist wirklich überhaupt nicht gut übergekommen, das Ganze. Gleiche Lieblingsszene aus dem Film. Meine haben wir jetzt vorhin schon gehört, das ist so ein Schlagabtausch zwischen Hobbs und dem Shaw, weil sie sich zuerst einmal begegnen in diesem Film, aber sonst habe ich dann auch nicht mehr gut zu diesem Film, wo ich könnte sagen, wie ist es bei dir?
Meine Lieblingsszene ist dort, wo man Hobbs seine Brüder kennenlernt. Und dann die Mutter kommt und will schlichten und dem Brüder einfach mal einen Schuh oder einen Flipflop ins Gesicht schießt und sagt, hier herrscht Frieden. Und wie sie dann eben gegen die Bösen da kämpfen und ihnen die Waffen deaktivieren und das alles können hacken können. Sagen wir, die letzte halbe Stunde, die Kriegsszene, das ist super dort in Samoa. Das hat mir, aber den Rest des Films kannst du für mich hören. Also, ich muss den nicht mehr schauen. Ich habe den zweimal gesehen. Und das war es, glaube ich, gewesen.
Ja, ich gehe. Ich muss den nicht mehr haben, den Film. Ja, man hat ja aber auch beabsichtigt gehabt, dass der Film so erfolgreich wird, dass es dann noch eine Fortsetzung wird geben von Hobbs & Shaw. Das steht ja jetzt ein bisschen in den Sternen und wäre mir auch recht, wenn das nicht mehr passieren würde, weil es trotz Jason Statham und The Rock einfach von mir aus gesehen als Film nicht wirklich gut funktioniert. Und wenn ich über diesen Film rede, dann komme ich gerade irgendwie langsam Lust, über ein Bier zu trinken. Wie sieht es bei dir aus?
Nehmen wir doch das Bier.
Ja, ja natürlich. Oh, ja. Auch extra für den heutigen Tag habe ich, eins von den, oder das zweitwichtigste Wort nebst Family ist, glaube ich, Corona.
Ja, genau. Das gehört dazu zu den Running Gags. Bier. Soll ich das überbrücken? Ja, er hat ganz vergessen, den Kurt Russell zu erwähnen im 7. Film. Gell? Dort, wo der Kurt Russell im 7. Film kommt.
Ja, genau. Dort,
das finde ich auch so unnötig. Er wollte
eigentlich ein gutes Bier anbieten. Also ein belgisches Bier.
Darum ist mir das jetzt in
Sinn. Und Dom nimmt lieber das Corona.
Ja. Das ist echt. Und er nimmt dann aber auch wieder hoch. Er sagt, glaub, gäng wieder. Ja, das sollte das belgische Bier mal probieren. Also, ja.
Ja, probieren wir doch das nicht belgische Bier.
Ja, Corona. Ja,
also ich muss ehrlich sagen, jetzt machen wir hier noch Werbung für... Also es ist wirklich kein gutes Bier. Also man muss sagen, also wenn es wirklich heiß ist oder so, dann kann man es genießen, aber ich weiß nicht, warum es die so draufstößt. Ja, mit denen für einen Deal abgeschlossen.
Ja, ich weiß nicht, wenn du darum auch vielleicht dort trinkst, so Südamerika und so, ist es vielleicht schon gut. Oder vielleicht haben sie einfach nichts Besseres dort.
Ja, ich war ja jetzt mal zu Kuba gewesen. Dort haben sie auch so, aber dort haben sie vor allem Importbier aus Holland, das habe ich dort viel getrunken.
Okay,
ja. Gut, ist noch gegangen. Aber ja, eben so das Corona. Aber ich habe jetzt gefunden, gleich so zur Feier des Tages, dass wir uns hier
einfinden, das über
Fast and Furious zu reden. Und ein anderer Vorteil ist, es ist nicht so stark. Also sprich, können wir, glaube ich, gut nehmen, noch zusammen
ja, im Kino. Ja, sie müssen ja auch noch Auto fahren, darum ist auch, nehmen sie Corona.
Aha.
Oder vielleicht ist das wegen dem.
Das kann natürlich sein, ja. Ja, wir sind noch nicht ganz durch mit dem ersten Bit von diesem Podcast. Ich hoffe, ihr mögt noch. Ich muss sagen, meine Motivation ist jetzt nach dem Schluck Bier schon wieder ein bisschen gestiegen, obwohl es noch nicht Corona ist. Nein, aber wir haben Fast 9 noch bekommen. Und nachdem, dass sie bei Fate of the Furious schon wieder recht viel übertriebene Sachen eingebracht haben, gehen sie jetzt hier definitiv an die Spitze, werfen wieder die ganze Reihe über den Haufen, indem dass sie eine Figur etablieren, die vorher noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, nämlich Domsi Brütsch.
Ja.
Der Jacob, ja. Wo jetzt der grosse Bösewicht ist, der schüttelt schon den Kopf.
Du hast ja nie etwas gehört von dem.
Ja.
Du hast ja nie Erwähnung bekommen, dass er auch noch ein Brütsch hat. Mia hast ja die Schwester vom, vom Dom. Und ja, wie kommen sie auf die Idee, ah, man könnte jetzt noch ein Brütsch einbauen? Ja.
Was sie, ja, eben, die Geschichte ist eigentlich völlig überflüssig. Er arbeitet da für irgendeinen. Ja, so ein No-Name, da irgend so ein deutscher Terrorist oder was auch immer. Und jetzt ich habe wirklich schon wieder Mühe, irgendwie die Story noch einigermaßen zusammenzubekommen. Ja, irgendwie weiß ich gar nicht,
ich kann dir helfen. Der Film rettet die Rückblenden, die sie haben zum ersten Film. Im ersten Film erzählt der Tom, ich glaube, dann eben in dem Garage, wo er dem Ryder Dodge Charger zeigt. Dann erzählt er von seinem Vater, dass er eben früher Rennen gefahren ist.
Ja.
Und dass er näher gestorben ist. Und er dem Linder, heisst er, glaube ich, näher mit dem
Schraubenschlüssel
poliert. Und er kann nur noch mit dem Bus zur Arbeit.
Mhm.
Und das habe ich recht cool gefunden im Kino, wie sie das mit diesen Rückblenden gemacht haben, wie sie den Tom jung gemacht haben. Und dann eben siehst du, dass er auch noch Brütsch hat. Das ist das Einzige, was mir echt gefällt an diesem Film. Wenn die Rückblende mit dieser Geschichte nicht wäre, dann könntest du den Film ködern. Wirklich.
Ja.
Das ist gar nichts. Auch wenn der Bruder vom Dom ein cooler Schauspieler ist, er macht das wirklich gut, finde ich. Aber
ja,
es ist, aber auch nicht so es passt nicht.
Es ist so ein bisschen ein Möchtegern-Rock-Ersatz, durch das, dass man den John Cena hat genommen, der ja auch ein Wrestler ist. Und so ein bisschen als, ja, eben, wie gesagt, der Rock-Ersatz soll gelten, weil das haben wir auch noch nicht angesprochen, dass der Vin Diesel und der Rock ja irgendwann ein bisschen Beef bekommen haben und der Rock sich dann irgendwann aus der Reihe verabschiedet hat. Da bin ich gespannt, ob sie das durchziehen bis zum Schluss oder ob der dann gleich irgendwann wieder auftaucht. Aber ja, ich weiß nicht, für die hat der Bösewicht in dem Fall gut funktioniert oder auch der Schauspieler.
Ja, gut funktioniert.
Ist auch ein bisschen viel gesagt.
Kann man nicht sagen, ist viel gesagt. Nein, es ist wirklich einer der schlechteren Filme. Auch dort. Ich glaube, in jedem Film ab dem 5. ist dann ihre Gegner kommt dann ins Team. Also der Hobbs ist in ihrem Team. Im 6. ist zwar der Owen schon nicht, aber dann...
Der kommt ja später, im 8. kommt er dann gleich auch ins Team, zusammen mit seinem Bruder, mit Deckard Shaw. Und dann hier ist es wieder genau das Gleiche.
Und dort ist auch wieder das Gleiche.
Es kann einfach niemand mal böse bleiben. Das ist so,
ich glaube, bei Cypher
ja, ist es auch
so. Dort habe ich auch jetzt gelesen, die machen sie auch ein Spin-off.
Warum
sie
Ja,
weil sie hat dann wirklich, glaube ich, recht viele Sachen gemacht. Schon im 5. irgendwie ist sie auch vorgekommen, keine Ahnung.
Ja, irgendwo im Hintergrund, wo man dann im Nachhinein erst erfährt. Ja.
Ich glaube, wenn der Paul Walker nicht gestorben wäre, dann würde sie dann auch noch eine Geschichte machen, wie sich der Roman oder der Brian früher haben kennengelernt, oder?
Das, sag das nicht, laut, bringt sie nicht mal auf dumme Ideen, gell? Ja, das, was der Paul Walker angeht, da können wir dann noch später dazu, wenn wir so unsere Erwartungen über den 10. Teil noch teilen mit unseren lieben Podcast-Hörerlis. Was der 9. Teil auch etabliert hat, ist, dass sie jetzt wirklich völlig abdriften, auch so, was die Action angeht. Das hat ja im Vorfeld, hat man ja schon gesehen mit all den Szenen, die wir schon beschrieben haben, oder irgendwelche Panzer, die mit Autos als Anker aufgehalten werden, Autos, die sie aus Flugzeug rausschmeissen im 7. Teil, und etliche Sachen hat man ja dann unter den Fans so ein bisschen dagegen gehabt, dass man gesagt hat, ja, wie können sie es jetzt noch toppen? Ja, wenn sie ins Weltall gehen, und das haben sie tatsächlich gemacht.
You guys ready for a 5 count? No, man. I'm barely ready to go scuba diving in this old ass thing.
Don't listen to him, we ready.
We?
Yes, I said we. I thought she was invincible. Let's see how invincible your black ass is after this. Punch it!
Also der Tash und der Roman, die gehen definitiv mit einem Auto, wo irgendeine Rakete draufgebungen ist, ins Weltall. Also, wo man könnte sagen, okay, sie wissen, wie blöd sie sind, dass sie das überhaupt machen, aber mir denkt, sie setzen es nicht auf eine sympathische Art und Weise um.
Nein, gar nicht. Aber sie bekommen ja das Auto von Jean Boswell, der im dritten...
Ja, genau, der kommt ja auch wieder
der
vor.
Der kommt auch wieder
ja,
vor.
Der Charakter, den man einfach ja. in die Küche schmeissen
kann. Ja, es ist lustig, wo der fünfte Film im Kino war, im 2011, habe ich einen Kollegen gesehen, am Nachmittag, bevor ich beim Abend ins Kino, am Nachmittag im Bus einen Kollegen gesehen, und er hat gesagt, was machst du heute noch? Er hat gesagt, ja, ich gehe hin, ich habe Fast and Furious 5 schauen. Er hat gesagt, ja, cool, aber du musst dann schauen, im 37 gehen sie dann ins Weltall.
Also, ja, schon dann,
ja. Und jetzt haben sie es im 9. Film gemacht, nicht im 37. Das vergisst sie nicht mehr, die Situation dann, ja.
Dort hat es schon ihre Zeit gesehen, wo man eigentlich noch gar nicht so das Gefühl hatte, dass es dann so übertrieben wird später.
Ja.
Ja, wie gesagt, also von mir aus gesehen, ein rechter Scheißfilm. Gibt es gleich eine Szene, wo du aus Fast, oder F9, oder wie heisst der? Ja, genau, ist ja nur ein F9, der Fast-Saga betitelt worden.
Fast-Saga, ja, genau.
Wir reden hier von einer Saga.
Nein, also, wie du schon erwähnt hast, die Rückblende, das ist recht gut gemacht, auch, wo er, der Tom, so im Alleingang dort so runtergeht. Mhm. Und die Letty, ja, die muss zuschauen. Und er siehst eigentlich nur noch die Rückblende von seinem Vater, wie er merkt, wie er Schulden hat und so. Aber meine Lieblingsszene ist eigentlich die, wo man erfährt, dass Ramsey gar nicht Auto fahren kann.
Aha, ja. Stimmt, Ramsey haben wir noch gar nicht
erwähnt. Die haben wir gar nicht erwähnt, ist im 7. Teil
ja, zuerst mal die...
vorkommen.
Ja, auch so ein Charakter, der ja, eigentlich nicht viel zur Reihe beiträgt.
Nicht viel, aber ich finde, es gehört ein bisschen dazu, eben mit, mit dem Sprüchern zwischen Tash und dem Roman, ja. Mit ihr und so. Das ist meine Lieblingsszene, wo man erfährt, dass sie gar nicht fahren kann. Und er macht sie es gleich. Und wie der Tom sie dann so anschaut, das ist so herzig. Er schaut sie so an und ist echt stolz auf sie und sagt ihr so, ein Naturtalent. Ja, das finde ich die beste Szene vom Film. Und die schlimmste Szene ist die, wo mit der Queen, wo die Queen mit dem Lamborghini durch die Stadt fährt und der Dom nebendran ist mit dem violetten Aha, Lamborghini. Ja. Das hätte man rausnehmen können.
Ja. Also, Mutter von den Shaw-Brüdern.
Ja, genau, Mutter von den Shaw-Brüdern.
Eine wunderbare Schauspielerin, ja. Helen Mirren, wo ich auch nicht weiss, wie die in die Reihe reingelandet ist. Ich habe eine Lieblingsszene und die ist so ein bisschen auf eine ironische Art und Weise zu geniessen, weil nämlich Cypher so ein bisschen betont, was der Bösewicht, wo wir ja den Namen nicht wissen, wir wissen eigentlich, es ist ein Deutscher oder etwas, wo sie sagt an wen, dass er sie erinnert und dann sagt sie an Yoda. Und er sagt er so, ah ja, weil es so ein alter, weiser Jedi-Meister ist. Und dann sagt sie nein.
Yoda is a puppet with someone's hand up his ass.
Also der Yoda ist eine Puppe, wo jemand die Hand in seinem Arsch innen hat. Also so ein bisschen ja. ein Handlanger sozusagen. Und das habe ich noch so coole ein cooles Zitat aus diesem Film gefunden, aber sonst wirklich, ich kann mich nicht mal mehr, mir es vorhin oder mir gemerkt, ich kann mich nicht mal mehr richtig an den Film erinnern. Also, es ist wirklich Cypher, vergessenswert.
Ja, Cypher, wie die in der Glasbox drin ist und gleich irgendwie so eine Macht hat, du ja. Arsch cool bleibt. Ja, genau. Das ist eine lustige Szene mit dem, was ich nach Star Wars noch erwähne, genau.
Ja, ja.
Auch in diesem Film gibt es eine Schlussszene, wo der Jason Statham dann noch vorkommt,
ja.
nach dem Abspann.
Genau, ja, wo man auf den Hahn trifft. Oh ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das, sie bringen den Hahn zurück.
Das ist noch geblieben.
Das ist auch so eine verschiedene Fanpetition gewesen, Justice for Hahn, weil der ja einfach so ist lapidar abgemurkselt worden, am Schluss vom 6. Anfang 7. Teil. Und jetzt bringt man den Hahn zurück, wieder mit so einer Hanebüchen-Begründung. Also,
Hanebüchen? Ja. Nicht schlecht.
Dass der Jason Statham ihn gar nicht umgebracht hat, sondern dass der Tod nur inszeniert ist worden. Also der Statham oder der Owen Shaw, der Deckard Shaw hat das Gefühl gehabt, er hätte ihn getötet. Man sieht aber dann in Rückblende, jetzt in diesem Film, Fast and Furious 9, dass sich der Hahn noch, oder Larette von... Ein CIA-Agent, der von Kurt Russell gespielt wird und quasi seit dem 7. Teil der Auftraggeber ist für die Truppe. Und ja, eben der kommt dann auch zurück. Jetzt weiß ich gar nicht, warum man überhaupt von dem reden. Ah, weil man dann am Schluss vom 9. sieht, wie der Statham auf den Hahn trifft.
Ja.
Wieder. Und dann ist wie, weiss man ja, das wird auch im 10. Film wieder, aufgelöst. Ja. Mhm. Weil ja der Shaw also der Statham ja der, der Han sozusagen getötet hat. Jetzt fragt man sich natürlich, oh, gibt jetzt das noch ja, so einen riesen Fight zwischen den beiden?
Aber, im 9. Film ja gar nicht mitgespielt. Der denkt schon, aber, also Jason Statham, wenn ich dann gleich am Schluss wieder vorkomme.
Kommt ja, dem 10. Film sicher auch noch vor. Ja, ja. Aber wenn man so jetzt uns gehört reden, dann könnte man meinen, wir freuen uns gar nicht so auf das, was jetzt noch kommt. He?
Meinst du nicht? He?
Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Also ich kann es vorher wegnehmen. Eigentlich habe ich irgendwie Bock gehabt, den Podcast aufzunehmen, aber nicht wirklich Bock gehabt, die Filme zu schauen, beziehungsweise jetzt überhaupt keinen Bock, den 10. Film zu schauen.
Ja, aber mir geht es anders. Ich freue mich gerne, wenn ein neuer Fast and Furious kommt, weil sie bringen immer irgendeine Überraschung, die mich zum Staunen bringt. Und darum freue ich mich gleich. Mhm. Was ich ein bisschen Angst habe, ich habe gelesen, dass sie den Brian O'Connor wieder reinbringen wollen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Weil ich hoffe, sie verzeihen es nicht. Ich hoffe, sie machen es irgendwie mit Rückblenden. Weil das kann man ja heute technisch recht gut herbekommen. Aber wenn sie das gut herbekommen, dann freue ich mich.
Ja. Das, die Befürchtung habe ich eben auch. Und ich habe schon das Gefühl, wie es wird passieren. Achtung, Spoiler, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob es passiert. Aber einfach so, wenn ihr gar nicht irgendwie weiter Erwartungen habt, der Film, der lässt jetzt am besten gar nicht her. Ich habe das Gefühl, dass der Brian den ganzen Film durch nicht wirklich eine Rolle spielt, aber dann in der Post-Credits-Szene wieder auftaucht und dann für den Elfteil plötzlich wieder eine Rolle spielt. Und vor dem habe ich Angst. Und wenn das passiert, dann bin ich definitiv fertig mit dieser Reihe, weil das finde ich, ihr habt den Charakter verabschiedet, man hat dann gleich immer wieder so ein bisschen gehört, er ist noch rum, am Schluss vom 9. Teil sieht man ja noch, wie ein Auto herfährt, so eine Importkarre, wo man weiss, dass der Brian ja noch lebt und so, schon das Zeug finde ich völlig überflüssig. Aber ich habe wirklich auch Angst, dass sie ihn jetzt definitiv wieder zurückbringen, dass irgendein Brütsch von Paul Walker wieder spielt und sie auch sein Gesicht wieder künstlich
und CGI
drauf tun, irgend so etwas wird garantiert passieren und auf das habe ich echt keinen Bock.
Das ist kein Bock. Was ich muss sagen, ist dort, wo der blaue Nissan Skyline zufährt, habe ich im Kino mehr wie das offen gelassen, dass das der Brian ist, für mich, weil wenn sie das schon machen, denke ich,
es muss
der Brian sein, mal ehrlich schon.
Ja,
er ist ja der, der das Auto gefahren hat.
Aber man sieht ihn ja nicht.
Aber es könnte auch sein, dass der Bruder vom Dom ist, wo er ja sagt, hier ist noch du frei. Ja. Aber ja, nein, es war auch schon der Brian gemeint.
Wir werden es sehen. Ja. Die werden es dann auch noch gleich erfahren in diesem Podcast. Wir haben gleich Kinotermin. Gut, wir haben noch 2 Stunden Zeit. Ist gut, dann haben wir noch Zeit für das, was wir schon noch vorbereitet haben. Nach allen Lieblingsszenen, die wir abgehandelt haben, würde ich jetzt gerne noch fragen, ob es eine nervigste Szene oder Hassszene aus allen Fast and Furious Filmen gibt bei dir. Wir haben gefunden, wir tun jetzt nicht zu jedem Film eine Hassszene, sondern einfach eine, die uns weit geblieben ist, die so aus dieser Reihe raussticht, die so einen Negativpunkt darstellt.
Also ich habe 2 aufgeschrieben.
Ah, schau jetzt.
Und zwar einer aus dem neuesten Film, im Moment, also im neuesten, im 9.
Ja, im 9. Ja.
Das ist eben dort, wo sie ins Weltall gehen. Das ist für mich, das hätte es nicht gebraucht. Das hätte sie anders können machen. Und die 2. Szene, die begleitet mich schon fast das halbe Leben lang. Und das ist dort, wo der Schleudersitz nicht funktioniert, beim Brian.
Ah, und
Too Fast, Too Furious. Der Roman knallt den mit dem Schleudersitz raus. Und bei ihm funktioniert es nicht, oder? Das hat mich dann einfach genervt.
Mhm.
Ja, ist nicht eine nervige Szene in dem Sinn, aber mir hat es dann mögen, dass das nicht geklappt hat.
Okay, interessant. Ja, meine Hassszene habe ich vorhin schon angesprochen gehabt. Und das ist Dom sein vermeintlich tot im 7. Teil, weil ich finde, das ist eine verpasste Chance. Weil Vin Diesel sein Ego auch wieder zu gross war und man ihn wieder in den Fokus muss rücken, obwohl eigentlich die Szene prädestiniert wäre für Brian, wo man noch am Schluss wirklich so Angst könnte bekommen, jetzt stirbt er wirklich und er vielleicht wieder lebt. Und er hat auch im Gesamtkontext mit dem Schluss, dass er dann hört, hat das mehr Sinn ergeben. Ich finde mittlerweile, es macht überhaupt keinen Sinn, dass er nicht mehr bei dieser Truppe dabei ist, weil wir ja schon im 7. erfahren, er hat eigentlich vermisst die ganze Action und so. Und dort, wenn er so eine Nahtoderfahrung hat, so eine richtige, dass er vielleicht sagt, hey, ich bin ja verantwortlich, ich habe Kinder, ich muss in meinem Fall zurückhalten und so. Und darum finde ich, dass man das mit dem Dom hat gemacht, dann einfach wirklich verpasst die Chance und einfach so ein bisschen auch wirklich zurückzuführen auf dem Vin Diesel, sein Hurego.
Ja, also ich glaube, du kannst recht haben, du hast es vorhin schon erwähnt, ich glaube, das stresst dir recht, dass das so war. Ja, jetzt, wo du das sagst, ich habe mir das gar nicht gross überlegt, dass das so ein bisschen Tosse ist, aber wenn es an ihm liegt, ja, vielleicht könnte es schon sein. Ich verstehe es, dass es deine nervigste Szene ist. Ich verstehe es. Ja. Ich kann es gut nachvollziehen.
Und dann kann ich gerade überleiten, man hat vielleicht schon ein bisschen rausgespürt, dass ich so ein bisschen das Herz habe für Brian, warum auch immer. Ja. Und wenn man, ja, also Paul Walker ist nicht ein super Schauspieler, aber die ganze Geschichte rund um ihn und auch eben, dass er gestorben ist um 13, viel zu früh, so, irgendwie ist das, oder jetzt beim Wiederschauen, hat es auch nie gedacht, der Brian mein Lieblingscharakter, glaube ich, aus der ganzen Reihe. Ja. Vielleicht auch, weil mit ihm auch mal fertig war und darum habe ich auch Angst, dass sie ihn jetzt im 10. oder 11. Film zurückbringen und der, ja, weil ich gefunden habe, der Charakter hat einen guten Abschluss gehabt, eigentlich. Und ja, darum ist das mein Lieblingscharakter. Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir ist es, ja, ich will es speziell machen, bei mir ist es Letty.
Ah, schau jetzt. Ja.
Und ist dir aufgefallen, dass im ersten Film der Brian und Letty nie zusammen reden?
Ist das so?
Die haben nie einen Dialog zusammen.
Ah, wirklich?
Und irgendwie habe ich das Gefühl, die hätte den nicht gern gehabt. Aber dann, in den weiteren Filmen merkst du dann, wie sie gleich Sympathie füreinander haben. Und ja. Ja, für mich ist Letty dort immer so spezielle Kerne. Und probiert irgendwie am Dom das Wasser zu reichen in Coolness und bringt es auch immer her. Und darum steht er ja auch auf See. Aber hey, für mich ist Letty. Der Brian natürlich. Aber ich habe es ein bisschen speziell
gemacht. Ja, das finde ich interessant, finde ich auch cool.
Aber sie ist ja in jedem Film ehrlich dabei, außer im 3 und im 2 jetzt nicht. Ja. Mhm. Aber sonst in der Reihe in der Gang hat sie eine grosse Rolle gespielt und für mich ist Letty.
Finde ich eine coole Auswahl. Vor allem man muss sagen, sie hat auch, sagen wir jetzt mal, von diesen Figuren, von den Hauptfiguren, eigentlich auch die grösste Charakterentwicklung, glaube ich.
Ja, ganz genau.
Das also wenn man davon abgesetzt, Brian natürlich Zeiten wechselt und so, aber ich finde bei ihr, die hat schon so relativ viel noch rausgeholt aus dem bescheidenen Fundament,
das sie zur Verfügung hat. Man hat einmal gemeint, sie ist tot, genau. Auch die Beziehung zwischen Tom und Letty ist irgendwie recht cool. Ich habe das gegen toll gefunden, schon von Anfang an.
Funktioniert für mich nicht so gut, aber das ist
ja
jetzt so.
Ja, wir müssen ja nicht gleich ein wenig
sein. Nein, überhaupt nicht. Dann kommen wir zu den Hassfiguren. Das ist jetzt lustig, weil ich habe da eine Auswahl von drei, wo ich mir immer noch nicht so ganz entscheiden kann, welche Figur das ich am meisten oder am wenigsten gerne habe. Die Letty wäre dort auch drunter gewesen, weil ich Michelle Rodriguez in dieser Rolle einfach nicht so wahnsinnig toll finde. Ich würde jetzt aber nicht sehen, einfach auch, für dich nicht einen
ins Bein zu
trinken, sondern ja, wirklich mittlerweile jetzt auch durch das Gespräch durch, habe ich definitiv eine Hassfigur, die ich raus erküren kann, und das ist der Dom.
Gut,
ja.
Krass.
Weil der funktioniert für mich einfach nicht wirklich. Ja. Vor allem also gut, Dom mit dem Hintergrund, dass der Vin Diesel halt echt, ja, man merkt halt einfach sein Ego, denkt es mir, in diesen Filmen.
Ja.
Und,
ich akzeptiere das.
Ja. Ja, ist ja zum Glück nicht dein Lieblingscharakter. Ja.
Er ist aber schon in der Top 3.
Bei dir, ja. Ich habe einfach nicht gern.
Aber ich akzeptiere das. Das ist gut. Ja, Hassfiguren soll ich meine auch noch
aufzählen. Ja, sicher, unbedingt. Ja, jetzt kannst du
ich habe mich nicht können entscheiden zwischen 5.
Oh Gott, also,
Hause. Und darum habe ich so wie eine Rangliste gemacht. Action!
Und jetzt ist es wieder einmal Zeit für einen Fünfer Olymp hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo? Top 5.
Zwar ist meine... Ja, der 5. ist... Ich gehe von 5 auf 1.
Ja.
Der 5. ist der Carter Verone.
Mhm. Der Bösewicht aus dem 2.
Bösewicht aus dem 2. Der geht mir so auf den Sack. Mhm. Dann, vierter Platz ist der Drift King DK vom Tokyo Drift.
Ah ja.
Das ist so ein
blöder Ding. Stimmt, ja.
Und er ist der dritte, der Vince. Der ist schon im ersten Film ist mir der nicht sympathisch, aber wenn er den Brian nicht akzeptiert. Mhm. Auch Smith im Film nicht, wo eigentlich der Brian schon völlig... Ja. Der Dom hat ihn schon ins Team aufgenommen. Mhm. Im 5. Film merkst du dann, irgendwie hat der Brian nicht richtig akzeptiert.
Ja.
Und irgendwie bin ich im Pfeife.
Obwohl er ja eigentlich der Einzige ist, der man durchschaut hat.
Ja, er hat nicht durchschaut. Das ist schon so. Aber er geht mit, vielleicht liegt es am Schauspieler.
Ich
weiß
nicht. Ja,
ich bin froh, dass er den Sinn lässt sterben im Pfeife.
Ja,
am Schluss.
Vielleicht holen sie den auch noch zurück, gell? Man weiß
ja, nicht. Ja,
und Giselle haben wir noch gar nicht erwähnt. Die kommt vielleicht plötzlich auch noch zurück.
Giselle kommt
ja
auch noch zurück.
Ja, es kommen alle zurück.
Und dann, zweiter Platz, der Owen Shaw.
Mhm. Ja.
Weil das ist echt... Ja, nein.
Böse, wichtig.
Man hätte dort einen anderen Schauspieler können. Das ist jetzt echt meine Meinung, das ist mir nicht sympathisch.
Ja.
Und Platz 1 ist Cypher.
Ah, auch?
Nein, wirklich. Und im achten Film, weil sie dann eben dort, das habe ich schon erwähnt, Delena erschießen lassen, das ist dort, habe ich richtig einen Hass entwickelt für sie. Mhm. Darum ist sie Platz 1.
Ja, also. Ein kleiner Fünfer-Olymp zu den Hassfiguren. Machen wir beim nächsten Punkt weiter, den ich mir noch notiert habe. Und zwar der Film mit der besten Teamdynamik, habe ich mir noch aufgeschrieben. Man hat ja in jedem Film eine Teamdynamik, sei es jetzt im grösseren Kreis, wie im ersten Film oder in den weiteren, ausser jetzt vielleicht im zweiten oder dritten oder so.
Ja, und dort gibt es das einfach das Zweier-Team. Ja. Ja.
Und gibt es jetzt da einen Film, wo du würdest sagen, hier funktioniert das Team irgendwie am besten? Hast du nicht können entscheiden? Jetzt denke ich einfach den gleich.
Ja, aber jetzt soll ich meinen zuerst sagen?
Ja, sag du zuerst.
Ja, zuerst habe ich, das ist schon von Anfang an klar gewesen eigentlich, aber dann ist zuerst im achten Film, und zwar, wo sie merken, dass der Tom es nicht böse macht, ja. Dass er wieder die Seite gewechselt hat und dann aus dem Kar rausgekumpelt und sie ihn dann schützen, so mit den Autos um ihn gehen und ihn dann schützen, das finde ich die beste Teamdynamik. Wie sie merken, mal, er gehört gleich zu uns und dort das Zusammenspiel, das habe ich recht, also die beste Teamdynamik gefunden. Und im fünften Teil dort mit dem Tresor durch die Stadt, wo er Mia sagt, ich glaube es ist Mia, oder, ja, mal, dann hat er sie aber noch am Computer.
Ja, so, genau, das ist
sie. Dann hat sie Ramsey noch nicht gehört, dann hat sie gesagt, ihr habt ein Zeitfenster von 5 Minuten. Und sie dort dann eben in diesen 5 Minuten rausholen, das finde ich ehrlich, ja, die beste Teamdynamik dort.
Ich würde den 5 da, aber ich als Gesamtes, weil dort für mich das Team wirklich gut funktioniert.
Als gesamte Film. Ja. Also.
Ja, aber den kann ich dir da beipflichten. Und dann hätten wir noch den besten Bösewicht. Fand ich sonst gerade an, ich finde der Decker Joe halt. Mit kleinem Vorbehalt, weil sie ihn ja später zu einem Verbündeten machen, was sie eigentlich nicht hätten sollen, weil das dieser Figur so ein bisschen die Bedrohlichkeit dann wegnimmt. Aber im siebten Teil, sage ich jetzt isoliert betrachtet, funktioniert er für mich als Bösewicht am besten von allen.
Es ist auch im siebten Film am Anfang, ist, glaube ich, gerade die Startszene, ja. Wenn er dort aus dem Gebäude
rauskommt,
mit dieser Musik und so, finde ich recht cool. Das stimme ich dir zu. Aber für mich ist es der Braga aus dem vierten Film. Der fing ich
super. Vorher schon ein bisschen
rausgekommen. Ja, der finde ich super, wie der das so... Irgendwie haben sie keinen Stich gegen ihn und er nimmt das so, wäre so cool.
Gut, vielleicht haben wir nach dem Kinobesuch noch ein paar Wechsel in dieser Reihe. Also beste Bösewicht könnte da vielleicht noch eine Rolle spielen. Da haben wir ja schon gesehen, dass der Jason Momoa sie da eingeholt.
Ja.
bin ich gespannt, jetzt so rein aus dem Trailer raus, hat er mir so gedacht, nein, das wird glaube ich ein bisschen zu drüber. Aber ja, wir werden es sehen. Erwartungen haben wir ja schon ein bisschen gesagt und Befürchtungen vor allem.
Ich habe keine Ahnung, was mir erwartet, wie sie ihn auch einbauen.
Ja.
Ich habe mich nicht so lassen spoilern. Ich habe zwar schon Trailer gesehen, aber ja, sie macht es recht gut aber mit den Trailers. Dass sie nicht zu viel verraten, darum bin ich gespannt, was mir erwartet.
Und ja.
Wie gesagt, ich habe Angst, dass sie das mit dem Brian versauen. Ja. Das ist meine grösste Angst. Ja. Und sonst, ja, schauen wir mal.
Ja, ich würde sagen, lassen wir uns mal darauf ein. Merci vielmals schon mal für den ersten Teil, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zusammen gehen wir in Kino. He?
Ja, das ist gut. Dann gehen wir jetzt den Film schauen.
Der große Dom Toretto. Hättest du dich nie in das Lenkrad gesetzt, wäre ich nie der Mann geworden, der ich bin. Und jetzt werde ich deine Familie zerstören. Stück für Stück.
Ich bin dem Teufel begegnet.
Tommy, ich wusste, du würdest mir folgen. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach alle aufeinander schießen?
Zeit, das hier zu beenden.
Lass uns ein paar Gräber ausheben.
And we're back. Und da sind wir wieder frisch zurück aus dem Kino. Fast X oder Fast and Furious 10, wie er auf Deutsch kreativerweise heisst. Ja, wir haben schon frischer ausgesehen heute. Wo, he?
Wieso, meinst du, wenn wir mit dem Velo hergefahren
sind? Ja, her und zurück, ja.
Nein, wir sehen gut aus.
Ja, ich finde auch. Und jetzt habe ich echt die Schnauze langsam voll von Corona. Und darum habe ich gefunden, jetzt gibt es ein belgisches. Ein Laschuf. Nicht mehr. Und du hast da so ein schönes Ingwerbierli.
Ja, ich muss jetzt etwas Süßes haben.
So, Prost.
Merci, Prost.
So, nach diesem Film haben wir uns ein Bier verdient.
Ja, wenn man dem Bier kann sagen
kann. Ja, ja. Oh ja, das ist schon ein bisschen anderes Kaliber als das verdammte Corona.
Super.
Ja, wir haben jetzt gesehen, tatsächlich, cool, dass wir schon anderthalb Stunden über die Fast and Furious-Reihe haben geredet haben und jetzt quasi das noch abschliessen heute. Und ja, eigentlich könnten wir direkt in Spoiler, aber das machen wir jetzt glaube ich nicht. Wir machen jetzt so wie immer einen kleinen Teil ohne Spoiler, verraten euch nicht zu viel und fang doch mal an mit der Story. Du hast ja gesagt, du hättest nicht so viel mitbekommen, den Trailer nicht wirklich gesehen, gell, im Vorfeld.
Ja, schon, aber ich habe immer weggeswiped oder weggedrückt, ja. wenn etwas kommt, weil ja, ich will auch nicht zu fest spoilern. Es hat mich zwar schon Wunder genommen, aber ich bin echt nicht so der Typ, der so geil schauen.
Nein, weil ich habe gemerkt, jetzt habe ich den Film mal gesehen, es wird verdammt viel schon verraten im Trailer. Mhm. Du siehst, also wenn du gar nicht, also wir erzählen jetzt mal so ein bisschen auf die Basis von dem Trailer, ein bisschen die Handlung, und wenn ihr also wirklich gar nicht mitbekommen wollt, dann frage ich mich, warum es überhaupt noch dran seid, weil ihr wisst, dass wir über den Film reden. Aber die Handlung passt wieder auf einen Bierdeckel, so wie das immer ein bisschen ist bei Fast and Furious-Reihe. Wir haben einen Bösewicht, der Vergangenheit hat mit dem Dom Toretto, mit dem Brian und seinem Team. Es ist der Dante Reyes, wo der Sohn ist vom Hernando, oder wie hat der geheißen? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Reyes. Hernan Reyes.
Der Böse.
Ja, und der steigt eigentlich schon so mit der Vorgeschichte ein. Man sieht Szenen aus dem fünften Teil und wie die Figur gespielt von Jason Momoa eingeführt wird und auch unterwegs ist mit seinem Pär, wo sie die beiden verfolgen, wo sie den Safe durch Rio schleppen. Und man sieht dann auch, dass der Dante in dem einen Auto war, wo über die Autobahnbrücke ins Wasser geht und dort im Wasser dann wieder verwacht. Und weil ja der Bär umgebracht worden ist von ihm, sind er jetzt nach Rache. Viel mehr muss man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Und um das geht es eigentlich in einem ganzen Film, wie sie probieren, dem Dante das Handwerk zu legen.
Ja, gerade am Anfang des Films wirst du die Szene reingebracht und es geht gerade von Anfang an, es geht Action, es geht ab.
Und das hat man wirklich schon gewusst gehabt, wenn man den Trailer gesehen hat, ganz viele Action-Szenen leider sind auch schon vorher weggenommen worden, also etwas, was sie wirklich nicht gut können, da möglichst viel Zeug geheim zu behalten, wobei man auch muss sagen, viel geheim zu behalten gibt es eigentlich auch nicht, weil man weiss, was einem erwartet. Und ja, so grundsätzlich geht er 2,5 Stunden, ist inszeniert worden von Louis Leterrier, weil Justin Lin hat den eigentlich machen sollen. Der Film ist dann aber abgesprungen wegen der berühmten kreativen Differenzen. Was schon wieder sehr viel aussagt. Und ja, so vielleicht mal allgemein gesagt, ohne gross Spoiler, Ivo, wie ist jetzt so dein Befinden, nachdem du jetzt den Film gesehen hast?
Nach dem Film? Ja, also am Anfang hat es mich recht gepackt, wie sie da eben gerade in die Szene vom fünften Teil reingehen. Und er ist recht schnell abgeflacht, oder wie man dem sagt, ja.
Obwohl echt sehr viel passiert,
ist ganz viel. Passiert, ja. Es ist gerade ein bisschen viel auf einmal. Und irgendwann kommst du dann wieder in die Familiengeschichte rein. Und man muss zuerst gut hören, was sie jetzt zu erzählen haben und wer mit wem was, wie, wo, ja, genau.
Wir haben ein paar neue Figuren, die auftauchen, die man, glaube ich, auch nicht zu viel verraten. Man sieht zum Beispiel die Grossmutter von den Torettos.
Genau.
Und ich mich auch gefragt habe, was soll das eigentlich? Mhm. Die hat ja wirklich nur am Anfang ist die schnell dabei. Und dann, ja, hat sich im ganzen Film spielt sie keine Rolle mehr. Das war ein Cameo-Auftritt von, Rita Moreno ist natürlich. Grossmutter. Die italienische Schauspielerin. Ja, gut, man, da könnte sie schon knapp Grossmutter sein vom,
ja.
Und Dom und so, ja,
gut, wenn wir vom Alter ausgehen, ist nicht so richtig befestigt für uns. Ja.
Dann haben wir noch zwei weitere Charaktere auf der Seite der Agenten, sage ich jetzt mal. Einerseits Brie Larson, die Tochter spielt von Mr. Nobody. Wo ich ehrlich gesagt, ich bin auch nicht ein grosser Fan von ihr. Sie kennt man vor allem als Captain Marvel, aber dort ist sie mir eigentlich schon recht unsympathisch. Und jetzt in diesem Film hat sie mir jetzt auch nicht so gepasst.
Wenn jetzt nicht ihre Meinung, das ist mir sehr sympathisch
gewesen. Gut, also, ja.
Der, ja, die hat es gut gemacht.
Da scheiden sich die Geschmäcker halt. Das ist
meine
das
Meinung.
Ja. Nein, jetzt noch ein Kollege von ihr, quasi auch ein Kontrahent, der nicht zufrieden ist mit dieser ganzen Geschichte rund um die Truppe, dass man die immer wieder hat eingesetzt für irgendwelche offiziellen Staatsaufträge. Und der, der parallel dazu, dass der Dante jetzt im Dom und so schon als Leder will, der die aufhält und hinter Schloss und Rico bringen. Das ist auch so ein kleiner Hops-Typ, hat es mir gedacht. So,
genau,
ja, so ein recht aufpumpter Muskelmann, der vielleicht auch ein bisschen den Hops ein bisschen ersetzen soll, weiß es auch nicht so genau.
Vielleicht so, die, ja, das war die Idee gewesen, vielleicht. Ja. Aber das ist irgendwie nicht eindrücklich eindruckt.
Nein, das ist gar nicht. Recht vergessenswert. Mhm. So gar nicht
vergessenswert trifft.
Ja, Schauspieler weiß ich sogar gar nicht, wer das ist. Er ist ja auch gleich, weil er tut knüpft viel zur Sache.
Ich habe schon gesehen, aber ja. Nicht mein Fall. Mhm.
Nein, wir, nebst den Rückkehr, die wir in den letzten Filmen schon hatten, haben wir den Jason Statham, der wieder zurückkommt. Das haben wir ja auch schon vorher besprochen, dass er den auf den Hahn trifft. Was dann aber auch nicht unbedingt gross, ja, es wird relativ schnell abzumörgelt, die ganze Geschichte.
Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ja. Vor allem, wenn ich denke, es kommt vielleicht gerade am Anfang eine Brücke, oder?
Ja.
Wie sie das überbrücken. Aber nein, ja, nicht so spannend gewesen.
Nein, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen.
Aber Jason spielt es gut.
Ja, der ist echt,
das ist echt cool. Ja. Alles cool hat er da gesagt. Also komm, ich bin dabei und wir gehen jetzt los. Und der hat das wirklich gut gemacht. Ja. Irgendwie ist die deutsche Synchronstimme mal ein bisschen anders gewesen.
Ja, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja, wir sind auf Deutsch schauen. Cool, genau.
Wir sind auf Deutsch schauen, genau. Mhm. Das war mein Wunsch.
Ja. Weil du Angst hast, kann man etwas verpassen auf Englisch, wobei ich das Gefühl habe, bei diesem Film könnte auch sogar ein Fünfjähriger, der noch nie Englisch gehört hat, würde er auch die Handlung auch verstehen. Aber es ist natürlich... ist gäbiger, geht gäbiger ins Ohr, sage ich jetzt mal, wenn man auf Deutsch schauen kann. Dann haben wir noch als Rückkehrer, wo wichtig ist. Ja, der Bruder von Dom und von Mia, der im letzten Film der Bösewicht war, der John Cena, also besser gesagt der Jacob, spielt ja eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Dom, seinem Sohn. Wir sind hier relativ lange im Film zusammen unterwegs. Und ja, that's it, wenn man noch nichts von... Also, es gibt natürlich noch Spoiler, wo wir... jetzt hier noch nicht verraten, aber alles in allem, ja, bist jetzt du zufrieden mit dem Film oder bist du eher ein bisschen enttäuscht?
Wie soll ich sagen, ich muss ein bisschen wirken.
Es ja. Ist ja blöd, wenn man gut aus dem Kino kommt und ja, dann schon eine Meinung abgeben, gell?
Ich habe eine andere Meinung,
ja.
Aber im Moment muss ich es noch ein bisschen wirken, aber also ich habe mehr erwartet.
Ja,
ich habe mehr erwartet. Ist der Film bei mir, von einem Fast and Furious Film.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nichts erwartet. Darum erstaunt es mich auch, warum dass ich mich gleich irgendwie so unterwältigt bin von dem Ganzen. Ich habe gehofft, er unterhalte mich ein bisschen mehr, als ich im Vorfeld gedacht habe. Ich habe auch probiert, auf das einzulassen. Aber jetzt im Endeffekt muss ich sagen, hat er mich noch berührt. Die Action-Sequenzen sind vielfach halt wirklich auf dem Computer raus und darum haben sie mich auch nicht gepackt. Das also, ja,
sieht man gut.
Ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif auch keine Szene, Action-Szene sagen, die mir wirklich wo mir, gepasst hat. Ausser vielleicht noch so einzelne Kampfszenen, die noch einigermaßen gut sind.
Gegen Schluss, aber das ist eben alles so.
Ja, eben. Das
übertrieben
gewesen. Ja, übertrieben und einfach viel zu viel Effekthascherei und so.
Aber gehört dann doch ein bisschen dazu.
Ja, klar. Aber wo wir jetzt vorher ja die alten Filme noch gelobt haben, dass dort noch relativ viel handgemacht war, wenn man so
ja. Will,
ist jetzt hier wirklich alles einfach ziemlich aus dem Computer aus entstanden. Ja. Der Bösewicht, wenn wir über den noch schnell reden, haben wir ja vorhin ein Ranking gemacht. Wie, wir können ja dem Spoiler-Teil noch ganz genau auf ihn eingehen, aber wenn du jetzt ihn so, würde das jetzt deine Liste über einen Haufen werfen, die wir vorher gemacht haben, dass du jetzt Jason Momoa als bester Bösewicht würdest.
Als Schlimmste.
Sogar.
Ja, aber sicher nicht als Beste. Braga ist Nummer 1. Nein, ich muss sagen, bei Cypher, beim 8. Teil, haben wir wirklich so ein bisschen die Skrupellosigkeit, die sie an den Tag bringt, finde ich, super, wie sie das macht. Also, eben auch der Tom, wie gesagt, vorher im vorderen Teil, wo ich gesagt habe, hat wirklich Angst mal. Und das mal beim Dante, man kann es gar nicht ernst nehmen. Obwohl sie es probieren mit seiner Frisur und ist recht ein grosser
Mann. Ja, schon eine imposante
Erscheinung.
So rein, aber, ja.
Aber irgendwie kommt es nicht über. Es ist mehr lächerlich. Und ja, ein paar haben auch ein bisschen gelacht im Kino, als er auftreten ist. Und, nein. Ganz komisch, ich weiss nicht.
Man merkt schon, dass sie auch haben wollen, also die Macher endlich, weil sie auch gemerkt haben, ja, in der Vergangenheit von dieser Reihe sind die Bösewichte meistens eben ein bisschen farblos gewesen. Und dass man hier jetzt einfach noch ein bisschen dem, was entgegen habe, ist von mir aus gesehen, recht hinten rausgegangen, weil der Jason Momoa habe ich in gewissen Rollen auch schon gerne gehabt. Hier ist mir wirklich einfach nur auf den Sack gegangen. Das Huren übertreibt, das Glier ist es die ganze Zeit. Irgendwie so nach 5 Minuten schon gefunden, ach komm, halt doch endlich mal deine Schnurre.
Ja. Tom sagt die eine Szene, ja, du redest zu viel.
Ja, das habe ich dann noch cool gefunden, weil es noch irgendwie auch bewusst war, aber der hat jetzt für mich einfach hinten und vor irgendwie nicht funktioniert, der böse Richter. Man hat so ein bisschen, möchte gern.
Er ist halt schon recht selber von sich überzeugt.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, Jason Momoa hat recht Spass gehabt an dieser Rolle.
Glaube ich auch.
Und möchte gerne auch so einen imposanten Bösewicht sein, wie zum Beispiel jetzt im Dark Knight, der Joker oder so.
Ja, aber genau, ja, das trifft es ganz genau gut. Er hat so pinkige Karre, also eine violette Karre und so violett angelegt.
Oh, es ist schon geil. Und dann noch irgendwie die Fingernägel angemalt und so. Also einfach so ein bisschen schrill rüberzukommen.
Genau,
und so, aber
das habe ich nämlich gedacht, an Joker gedacht.
Ja, eben, also für mich
ist es nicht hergebracht.
Nein, also ich finde, wenn man mit der Reihe... Ja, es ist noch schwierig, den Film zu empfehlen, weil ich glaube, wenn man Fast and Furious Fan ist, ist auch mal lustig gewesen. Es sind viele Leute, die schon relativ früh rausgelaufen, obwohl man ja jetzt mittlerweile bei allen Filmen ein bisschen weiss, dass da noch mitten im Abspann oder Ende vom Abspann sicher noch etwas kommt. Aber dort sind tatsächlich Leute, wo der Abspann hat angefangen rausgelaufen. Und sogar, wo die Abspannsequenz ist gekommen, sie sind nicht bleiben stehen, haben weitergeschaut, sondern ich habe gemerkt, ganz viele Leute sind, glaube ich, froh gewesen, haben sie raus können nach 2,5 Stunden. Den Eindruck hatte ich ein bisschen gehabt und mir ist es ein bisschen so gegangen.
Ja, gut, es sind nicht viele gewesen, die raus sind, aber die sind raus. Gut, die vielleicht müssen ein bisschen,
weißt du. Ja, eben, 2,5 Stunden ohne Pause, ich habe es ja nicht geschafft, ich habe nach einer Stunde müssen rausgehen. Schnell aufs WC.
Ja.
Du hast durchgezogen, Chapeau.
Ja,
aber so wie ich das schon vermutet habe im Vorfeld, wo ich gesagt habe, ich muss dir wahrscheinlich auf die Toilette, weil wir noch ein bisschen Bier getrunken haben. Aber ich habe gewusst, du kannst echt irgendwann rausgehen, du verpasst nicht viel aus. Vielleicht du gehst gerade am Schluss, wo es nachdem noch wichtig werden könnte, was passiert. Also das Fazit, ich muss so sagen, völlig vergessenswert, der Film von mir aus gesehen. Ich werde den wahrscheinlich auch nicht mehr schauen. Und ja, viel mehr kann ich glaube gar nicht sagen, ohne zu viel zu verraten.
Ja, ich werde ihn sicher noch mal schauen. Auf Englisch werde ich ihn auch noch sehen, sicher. Und
das kommt auch noch dazu. Ich bin gespannt, ob dort Jason Momoa besser rüberkommt. Und mit der Synchronstimme, die er hat, ist mir wirklich nur auf die Nerven gegangen. Wie es dann wäre, wenn man mal seine eigene Stimme hört, ob es dann da besser rüberkommt.
Ja, das, aber ich glaube nicht, dass sie das noch umstimmen.
Nein, ich glaube auch nicht. Es ist mir irgendwie auch nicht wert, die 2,5 Stunden nochmal durchzustehen. Nein, es ist wirklich also... Ja, gehen wir in Spoiler, würde ich sagen, oder?
Würde ich so sagen.
Also wer den Film wirklich noch schauen. Von mir gibt es keine Empfehlung. Von Ivo eine so ein bisschen mit Vorbehalt
hat gesagt. Mal, gehen wir gleich. Die, die Fans sind von diesem Franchise, gehen wir schauen. Also, das gehört dazu.
Also, gut. Spoiler.
Lass uns ein paar Gräber ausheben.
Wo fängt man an, bei diesem Film zu spoilern? Vielleicht mal schon die Motivation vom Bösewicht, die haben wir vorhin schon angesprochen, wo ich auch gefunden habe, hey, er rächt sich ja, weil sie ihm alles genommen haben. Also einerseits sind die Bären, die sich aber herausstellt, dass er ja selber ihn, glaube ich, nicht so cool gefunden hat oder findet, er sei ein Arschloch gewesen, die Bären. Aber natürlich auch das ganze Vermögen von diesen Rays war ja in dem Safe gewesen, wo der Dom und seine Truppen dann zumal zu Rio geklaut haben. Darum frage ich mich, der Typ, der hat ja Mittel zum Versauen, was der alles anrichtet. Wo hat er das viele Geld plötzlich wieder hergehabt? Ich meine, dem hast du ja nicht gemerkt, dass er irgendwie, ja, dass er am Hungertuch würde nagen, so wie der aufgefahren ist mit allem. Also, das habe ich schon mal so ein bisschen unglaubwürdig und komisch gefunden. Seine Motivation an sich, er wollte sich ja wirklich nur rächen, aber es hat für mich so wie nur, ja, jetzt wollte er echt den Dominic Toretto fertig machen, hat da einen Masterplan nach dem anderen. Und zum Teil auch, wenn man das Gefühl hat, es geht etwas in die Hose, was er gemacht hat, da kommt man dann auch wieder so ein bisschen der Joker in den Sinn, ist es ja von Anfang an beabsichtigt gewesen und so. Für mich, ja, eben, ich weiss, man sollte nicht zu viel Sinn suchen in einem Fast and Furious Film, aber das ist mir dann gleich auch wieder ein bisschen zu aufgesetzt gewesen und unglaubwürdig, das Ganze.
In seiner Krankakte, das hat man noch gesehen, oder was früher war, hat man gesehen, dass er psychisch nicht ganz auf dem sauberen Stang ist, oder wie man das kann sagen. Das merkst du schon, eben, es hat schon so ein bisschen etwas vom Joker, wie er so einfach Freude daran hat, jetzt andere Leiden zu sehen. Ihm geht es, glaube ich, gar nicht um Rache in dem Sinn. Ihm geht es schon um Rache, aber eigentlich hat er auch Freude, einfach mal ein bisschen die anderen zu leiden und einfach eben Zeug zu zerstören. Und, ja. Ihm geht es, glaube ich, mehr um das.
Ja, ja, gut, kann man machen. Aber wie gesagt, es geht ja vor allem um die Unterhaltung. Hat jetzt bei mir nicht wirklich funktioniert, leider. Schade, aber ja, ist halt so. Was mir auch noch ist aufgefallen, ist so, rein so ein bisschen, wie der Film aussieht. Es hat echt so, er wirkt auch sehr künstlich. Mit der Farbwahl und alles. Also, mir dünkt, oder er wirkt auch so, dass man sogar bei den Schauspielern oder so im Nachgang noch irgendwie mit Computereffekt irgendwie das überarbeitet hat. Das sieht für mich, der ganze Film sieht extrem unnatürlich aus. Und vielleicht ist das auch so ein Grund, warum das mich so rausgerissen hat, dass ich so überhaupt nicht mitfiebern konnte mit dieser ganzen Geschichte, weil es einfach, es sieht einfach unecht aus, dünkt es mir von A bis Z, und das ist ein Problem, was sie von mir aus gesehen schon als Zeitchen haben. Hobbs und Shaw ist es mir aufgefallen, beim 9., beim 8., weiss ich gar nicht mehr so richtig, dort ist es glaube ich noch nicht so krass gewesen, aber jetzt mittlerweile sind sie wirklich so in Unnatürlichkeit innen unterwegs.
Also ich muss sagen, im 5. Film, das war wie ein Kriegsfilm gewesen, im 6. haben sie das dann wieder so ein bisschen herbekommen, und im 7. sowieso mit dem Abgang von Paul. Der 8. ist auch wieder so wie das 5. so ein bisschen kriegsfilmmässig. Der 9. hat für mich gar keine Farbe gehabt. Mir hat das 10. gedacht, es war recht farbig gewesen, so. Künstler das schon, aber es hat recht viel Farbe gehabt, wie mir gedacht. Das ist, glaube ich, das einzige Positive, was ich heute
in
diesem Film kann mitnehmen kann. Da sind wir nicht gleicher Meinung.
Nein, überhaupt nicht. Kann ich wirklich überhaupt nicht.
Der hat mich farbiger gedacht als das 9. Jetzt, ja. 9 ist recht.
Ist düster, matter gewesen,
matter
so, ja.
Und düster. Okay. Aber mit den künstlerischen Sachen, da muss der recht geben. Aber wie sie da ja, mit dieser brennenden Kugel durch Rom und so, mal irgendwie hat das etwas gehabt, aber irgendwie muss ich auch sagen, ja, das hat jetzt nicht mehr mit Fast and Furious zu tun. Oder?
Also mit dem ersten muss ich sicher nicht mehr, nein, aber das hat es ja schon lange nicht mehr.
Ja,
und die Figuren haben wir ja ganz viele, die wieder auftauchen und so. Und dort sollte man ja eigentlich so ein bisschen wir können mitfiebern, wenn man mit denen schon seit 9 Filmen unterwegs ist oder zum Teil noch länger. Aber ich habe jetzt auch keine Figur gehabt in diesem Film, die ich irgendwie positiv führen könnte. Aber der Dom ist immer noch typisch sein Macho-Gehabe am Durchziehen. Die Letty ist ganz okay, die hat auch wieder da ihre Szenen, die sich ein bisschen auftrumpfen, Kampfszenen mit der Cypher zum Beispiel, also mit Charlize Theron.
Ja, sie ist halt jetzt eine Mutter.
Ja.
Also
ist ja nicht, Mutter,
sie ist nicht ihr eigenes Kind, aber das merkst du schon, dass sie älter geworden ist und so ein bisschen gelassener ist und nicht mehr Action braucht irgendwie. Eben, ich glaube, eigentlich man kann sagen, für alle Schauspieler ist es echt gut. Man hat es schon lange aufhören, aber die Tom, die das Gefühl hat, wir müssen jetzt da noch die Welt retten. Ja. So kommt es ein bisschen rüber, ich weiss schon, wie du meinst.
Und mir denkt so, dass ganz viele Charaktere ein bisschen auf das Abstellgleis gestellt werden. Also ihr redet da zum Beispiel von dieser Truppe da um Tash, also vom Ludacris gespielt, Roman Pierce, die andere da,
Ramsey,
ja. Vergiss nicht, wie die heisst. Und der Hahn, die haben eigentlich gar so richtig gar nichts zu tun in diesem Film.
Zurückdenkst, weißt du gar nicht, was die gross geleistet
haben.
Also, ja.
Ausser, dass sie den Jason Statham wieder reinholen.
Ja, also sie haben schon als Team funktioniert, aber ist dir aufgefallen, dass im 7. Teil Fast and Furious der Hobbs die ganze Zeit im Spital
ist? Ja, das ist
und dann kommt nur am Schluss.
Ja.
Ist jetzt in diesem Film auch wieder so ein bisschen, sie sind zwar dabei, aber irgendwie hat schon der Tom meistens gemacht.
Ja. Ist halt auch durch den Konflikt mit dem Bösewicht halt doch so ein bisschen gegeben. Aber man hat auch schon andere Filme gesehen, wo sie besser oder es besser hergebracht haben. Man weiss oder man merkt, sie müssen alle Figuren irgendwie zurückbringen, aber wir wissen nicht so recht, was mit ihnen anzufangen. Das ist ein bisschen schade.
Schade, und gleich geht der Film 2,5
Stunden. Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ja, warum? Weil eben in den früheren Teilen, man sollte nicht vergleichen, aber in den früheren Teilen...
Ich finde schon, dass man darf vergleichen. Darf, ja, also unbedingt.
Also, dann machen wir das doch. Weil eben in den früheren Teilen war da mal ein Joke gewesen, und hier mal ein Witz. Das hat heute, es hat schon 1, 2 gegeben, aber irgendwie...
Sie sind einfach nicht lustig gewesen.
Ist es völlig untergegangen, oder ist gar nicht lustig gewesen.
Also
auf Englisch vielleicht noch anders.
Ja, das, genau, da geht natürlich auch relativ viel verloren. Aber auch wieder der Roman ist mir richtig auf den Sack gegangen, weil so Pseudo-Anführer möchte sein von dieser Gruppe. Und ja, ach, ich weiß nicht, vergessenswert.
Ja, weil ehrlich, eben, der Tash, die hat ja auch ihre Fähigkeiten. Was ich, aber er ist auch ein guter Hacker. Oder so mit Computersachen gut. Und Ramsey sowieso, irgendwie ist das völlig untergegangen.
Ja, sie kommen wirklich nicht mehr so zur Geltung. Also anders als noch im 5., wo man wirklich alle ihre Stärken irgendwie können vorheben. Aber jetzt da ist wirklich nicht mehr viel rum von denen. Wer mich aber positiv überrascht hat, das muss ich jetzt gleich noch erwähnen, ist der John Cena als Jacob. Der ist ja im letzten Film, im 9. ist er der grosse Bösewicht gewesen und so, ja, hat Wern und Macker cool gemacht. Und hier ist er so ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen lockerer unterwegs gewesen.
Das sehe ich genauso. Ja. Er ist völlig sympathisch, wenn er da mit seinem Neffen im Auto unterwegs ist und so völlig für ihn da ist, schon mega herzig.
Und das kann man auch sagen, er opfert sich ja näher auch am Gegenschluss, wobei man ja nie genau weiss, ob jetzt der wirklich tot ist oder nicht. Tot,
ja. Auch schon.
Ja, das sehen wir dann wahrscheinlich noch. Das Gleiche gilt auch für die Truppen rund um Roman und so, die sind in einem Flugzeug unterwegs und werden abgeschossen.
Am Schluss.
Ja, genau, was sich ja der eine Geheimdienstler dann als böse entpuppt, als Verbündeter vom, als vom Dante, genau. Ja, das ist alles so ein bisschen konstruiert und so. Und ja, gibt es da noch etwas Grosses? Spoiler in dieser Gegend vom Hauptteil des Films, ich glaube es gar nicht gross. Mal, was man noch sagen kann, der Film hört bei einem Cliffhanger auf. Es ist die Szene, die man schon aus dem Trailer kennt, wo der Dom dort den Staudamm runterfährt mit seinem Auto und er kann er sich mit seinem Sohn zusammen dort retten und dann stehen sie unterhalb vom Staudamm und du siehst, dass der Dante einen Knopf drückt und überall am Staudamm sind so Bomben installiert.
Ja, und er ist fertig.
Und er siehst gar nicht, was passiert. Ja. Es ist Schnitt und du siehst nicht Letty und Cypher, die irgendwie durch die Antarktis laufen.
Cypher hat sich mittlerweile auch angerufen.
Ja, das hat man aber irgendwie auch schon gesehen. Das haben wir ja, glaube ich, sogar schon ein bisschen angesprochen vorher.
Finde ich aber, das habe ich cool gefunden.
Ja.
Obwohl ich sie gar nicht haben mögen.
Ja, aber es ist echt, mittlerweile kann man es auch nicht mehr ernst nehmen. Das, ich meine, die haben denen das Leben schwer gemacht, ich weiss nicht was, und am Schluss ist es dann gleich immer alles verbündet.
Die letzten fünf Filme immer so.
Ja. Gewesen, ja. Was man aber kann sagen, dass der Dante wahrscheinlich nicht auf die gute Seite wechselt.
Ich glaube es nicht. Ich hoffe, der stirbt.
Ja. Ja, er geht dem wirklich auf den Sack. Und dass mit dem wirklich nochmal einen ganzen Film muss aushalten, oh, da habe ich echt keinen Bock drauf.
Gut, man weiss ja nicht, wie sie ihm dann erwartet, ja, wie sie es dann machen. Vielleicht retten sie das Ganze.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Was noch war, ist, dass die Schwester von Elena auftritt.
Genau, das ist ja die Mutter vom Kind vom Dom.
Ja.
Wo ja Cypher dann nicht umbringen lassen. Darum nimmt es mich auch noch Wunder, wie das funktioniert, wenn Cypher plötzlich wieder in der Truppe oder plötzlich in die Truppe reinkommt, zusammen mit der Lette, wie der Dom reagiert.
So ein bisschen, die hat es noch gut gespielt. So ein bisschen die böse, also die frechere
Schwester,
ja. Die Elena ist so ein bisschen die brävere, seriösere.
Ja, die hat es aber gleich auch nicht gebraucht in diesem Film.
Ja,
warum dass sie die eingeführt und, ja, und genau das Gleiche.
Anders können lösen.
Genau das Gleiche auch mit Brie Larson. Die hat es jetzt in diesem Film von mir gesehen auch nicht gebraucht. Nur, dass sie jetzt Tochter ist vom Kurt, also von der Figur, die Kurt Russell gespielt hat. Von mir ist der Einzige, der es richtig gemacht hat, nämlich, dass er nicht mehr mitmacht.
Ja. Ah, von ihr bin ich eben Fan.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, das haben wir schon vorhin gesagt.
Ja, ja. Das ist okay, oder, ja, ich mag dir das gönnen. Nein, ich finde sie auch gut, oder? Und ich habe manchmal auch nicht die Freude, immer zu motzen und abzulästern über die Filme. Aber jetzt bei dem habe ich wirklich einfach nicht viel Gutes gefunden.
Ist ja gut. Er wird sicher nicht in meinen Top 5 landen.
Ja. Nein, ah, da kommen wir dann später noch dazu. Meine Top 5 hat jetzt den Film auch nicht gross verändert. Was haben wir noch? Genau, wir haben ja eine grosse Befürchtung gehabt, dass sie den Paul Walker zurückholen, beziehungsweise den Brian, dass man den irgendwie plötzlich noch in der Abspannsequenz sieht, dass der wieder auftaucht. Spoiler, nochmal, das haben sie nicht gemacht und das ist, glaube ich, das Positivste, was ich diesem Film noch gebe.
Ich bin Gott der Frau, ist das nicht passiert. Eben, man sieht noch kurz am Anfang, aber das waren Szenen aus dem fünften Film. Die waren schon dreht.
Genau, sie haben auch nicht wieder irgendwie mit Computereffekt oder so aufs Gesicht von seinem Brütsch. Nein, so.
Wir sind jetzt verwirrt, weil sein Brütsch war auch dabei gewesen, in Rom, an der Premiere. Mhm. Da auf dem roten Teppich hat man Bilder gesehen von ihm. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht haben sie den auch mit eingebaut im 10. Teil, oder? Aber das war nicht der Fall gewesen.
Nein, zum Glück
nicht. Ich bin froh. Das habe ich auch noch gesagt, ich hatte ein bisschen Angst.
Ja. Nein, das haben sie auch nicht gemacht, aber eben, man kann ja noch das Schlimmste befürchten für 11 Teile, man weiß es nicht.
Es hat 24.
Ja, das sollte nächstes Jahr, glaube ich, schon rauskommen.
Ja, Januar 24.
Ich weiß gar nicht, ob die schon um 3 sind oder
nicht. Ich denke, das ist auch schon am Kasten.
Ja, müsste auch fast, ja. Nein, haben wir aber zwei andere Rückkehrer, wo ich mir wirklich an den Kopf gelenkt habe. Es ist die Szene, die wir vorhin beschrieben haben, wo Cypher und die Letty durch die Antarktis laufen, kommt plötzlich ein U-Boot, bricht so durch den Boden und wer kommt aus der Luke raus von diesem U-Boot? Tada, Giselle. Nein, wirklich nicht. Nein. Jetzt macht er es extra.
Ja,
also,
ich musste zweimal hinschauen. Jetzt denkt nein.
Die hat eben auch so künstlich ausgesehen.
Ja. Das ist dort muss ich dir recht geben. Recht so zweckgemacht, keine Ahnung, künstlich mit dem Computer. Und eben, wie gesagt, zweimal müssen wir hinschauen und es war tatsächlich so. Ich erinnere mich, wir haben im vorderen Teil noch darüber geredet, aber das ist wegen der Beerdigung von ihr.
Und sie stirbt ja im sechsten Teil auch so ein bisschen nebenbei. Also sie geht ja irgendwie dort, oder sie opfert sich ja quasi sie für Han und verschwindet mehr so in Dunkelheit irgendwie dort auf dem Rollfeld.
Ja, im Flugplatz.
Seither hat man nie mehr etwas vorher gehört. Ich bin gespannt, wie sie das wieder zweckbüscheln, dass man das den Filmemacher abkaufen kann, dass es irgendwie Sinn macht, dass die überhaupt noch lebt.
Ja, Mr. Nobody hat auch vielleicht etwas
Ja, ja, der hat sicher auch wieder irgendwo seine Finger drin gehabt. Und er läuft der Teil vom Abspann und dort kommt dann der nächste Charakter. Man sieht, wie so eine Spezialtruppe irgendein Gebäude stürmt. Dann das Handy, das läutet auf einem Tisch, maskiert von diesen, ja, sind das auch irgendwelche Behörden oder so, wo, Soldaten, die dort reingehen. Der Dante ist am Telefon und sagt so, ja, du bist ja dann da, bist du dabei gewesen, du hast mir alles genommen und so. Und der Dom Toretto, der ist das Auto gefahren, aber du bist der gewesen, der abgedrückt hat. Du
hast abgedrückt.
Und dann sehen wir, wer sich hinter dieser Maske verbirgt, das ist der Hobbs. Also der Dwayne The Rock Johnson ist definitiv zurück in Fast and Furious-Reihe.
Hätte ich niemals gedacht.
Nein, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Hätte ich gewettet.
Wie sie den echt zurückbekommen haben, das frage ich mich auch. Aber ich habe das Gefühl, der Rock, der hat halt das in jüngerer Vergangenheit, gerade mit dem Black Adam oder so, wo er ja das Gefühl hatte, er könne da Furore machen mit der Comic-Verfilmung, wo er im Zentrum steht, ist ja recht in die Hose gegangen. Ich weiss nicht, ob sie ihn vielleicht aus dem Grund wieder begeistern können.
Vielleicht ist er gerade froh, kann man wieder so etwas machen. Mhm. Aber ich weiss auch nicht, wie sie das jetzt geplant haben. Oder eben, wie gesagt, wenn sie schon auf ein Drehen, ob der, ja, was er für eine Rolle spielt. Mhm. Aber er wird höchstwahrscheinlich wieder im Team sein.
Mhm. Höchstwahrscheinlich. Du, wir werden es sehen. Also, ich habe schon gesagt, gerade dir nach dem Kino, ich gehe der Elf wahrscheinlich nicht im Kino
schauen. Also, dann müssen sie da jemand anderes suchen, der mit mir
kommt. Ja. Wohl oder übel, es tut mir leid. Nee, also, ich werde mir das schon irgendwie auf wir die eine oder andere Art schauen, aber.
Ja, wir machen eine Podcast-Sendung darüber.
Ich finde, weißt du, das Problem ist, was ich finde, man darf die nicht noch belohnen, für das, was sie jetzt da machen, die haben noch Geld in Anstatt, no, dass sie noch bestätigt werden für den Scheissdreck, den sie hier veranstalten.
Ja, es ist ja nur noch einer.
Ja, zum Glück. Hast du da noch Erwartungen jetzt? Oder nach dem, was wir jetzt durchgespoilert haben, was da noch passieren könnte, oder was wünschst du? Du hast ja gesagt, vielleicht schaffen sie es ja, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Ja,
ich bin gespannt,
das habe ich gesagt, nach dem 10. Film.
Ja.
Ja, also, aber wie gesagt, ich muss das alles ein bisschen wirken, aber ja, schon vor dem Kinobesuch irgendwie mehr Erwartungen gehabt und meine Erwartungen hat es nicht erfüllt. Mhm. Darum bin ich jetzt völlig in einem Loch und weiss gar nicht, was jetzt noch kommen kann, wie sie das wieder herbringen. Und vor allem, wie weiss ich das, würde voll abschließen die Fast and Furious, weil sie ja sagen, sie sind fertig, die Fast and Furious Saga und sowieso, weil sie nachher ja nicht mehr machen. Das muss ja würde voll abschließen, weil sie ja schon mal hergebracht haben. Nach dem 5. Film, nach dem 7. Film.
Ja, zweimal hatten sie es auf dem Silbertablett serviert. Ja. Und jetzt, ja.
Wie wusste sie nochmal zweieinhalb Stunden
Ja, aber nochmal, ja, befürchte, dass es vielleicht sogar noch länger geht. Das,
ja, wenn sie den wirklich 3 Stunden machen. Wie bekommen sie das nachher her? Dass man nachher kann sagen, mal. Und das
ich kann das verraten.
Das machen wir jetzt an.
Ich kann das verraten, sie werden es nicht herbekommen. Da gehe ich jede
Wette.
Komm. Wenn du mich, oder wenn ich in einem Jahr wieder hier hocke an diesem Mikrofon und dir sage, Ivo, du hast recht gehabt, Fast and Furious Reihe, die hat würdevoll geändert, dann zahle ich dir, glaube ich, mehr als nur ein Bier.
Du kannst mir dann die DVD-Box schenken, wo ich will, am Schluss nach die DVD-Box
kaufe. Gesamtbox.
Wenn er alle erscheinen, genau. Ja. Aber ja, dann muss ich zuerst, dann musst du zuerst von deiner Meinung. Ja, das muss halt deine Meinung sein, du musst nicht überzeugt
sein. Ja. Also ich wär so ehrlich und würde zugeben, wenn es so wäre. Ja, das so fair bin ich. Also, vor allem, weil sie jetzt alle ja gehört haben, nein, da bin ich bei jemandem, der zu seinem Wort steht. Und den Vorteil hat es ja, wenn du die DVD-Box oder vielleicht Blu-ray-Box mal hättest, weil dort sind die guten Teile ja drin.
Ja,
die
kann man auslehnen.
Ja. Und wenn wir schon beim Thema sind, wir haben ja gesagt, wir tun jetzt die Filme alle noch in ein Ranking rein. Und das machen wir natürlich mit unserem allseits beliebten Action!
Und jetzt ist es wieder einmal Zeit für den Fünfer Ormond hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo? Top 5 Fast and Furious Filme aus dieser Reihe. Und ich fange mal an, wenn ich darf, Ivo. Ich habe nämlich, wie das immer ist, einen Honorable Mention auch mal für einen Code. Und bei mir ist meine Honorable Mention Too Fast, Too Furious. Ich weiss, du findest den Film recht scheisse. Ich musste sagen, als ich ihn jetzt wieder geschaut habe, ich habe den recht doof gefunden. Oh, aber ich habe ihn irgendwie auf eine Art und Weise gleich so mit den Augenzwinkern schauen können und würde jetzt sagen, das ist so meine Honorable Mention. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich den in den nächsten 2-3 Jahren wieder schaue, aber ich glaube, wenn ich die Reihe nochmal müsste schauen, unter Gewaltandrohung, wird das auch nur der Fall sein, wenn irgendjemand mit der Knarre hinter mir steht und sagt, schaust du die Filme noch eins, würde ich sagen, habe ich mit dem zweiten auch gleich immer noch so ein bisschen Spass, sagen wir mal.
Ich habe das im Fall erwartet, weil ich kenne dich. Du hast auch mal gesagt, eben, GTA Vice City hat dir so gefallen. Ja. Das ist so ein bisschen das, Miami Beach und so, ja. Warum?
Es würde noch passen. Ja. Genau, ja, es liegt so ein bisschen an dem.
Soll ich meine Honorable
Ja, unbedingt, Hause.
Es ist im Fall auch Too Fast, Too Furious.
Auch, darum hast du jetzt so drin.
Er gehört irgendwie, nicht in die Top 5, aber er gehört zu den Besten. Weil, dann zumal habe ich das super gefunden, den Film. Und wie gesagt, als ich jetzt geschaut habe, ich musste lachen, aber ich habe es dann toll gefunden. Und eben, Paul Walker in Ehren. Ja. Mhm. Darum, der darf nicht fehlen.
Gut, ich mache weiter mit meinem Platz 5. Dann kannst du nämlich mit deinem ersten Platz aufhören. Finde ich schön, wenn der Gast das letzte
Wort hat. Oh, das ist aber lieb. Danke.
Auf Platz 5 ist Fast and Furious 8. Obwohl ich ja nicht viel lobende Worte für den verloren habe im ersten Teil von unserem Podcast, muss ich gleich sagen, im Nachhinein hat der noch ein paar Szenen gehabt, die ich wirklich cool gefunden habe, wie zum Beispiel der Hobbs und der Shaw, wie die zusammen funktionieren in diesem Film, plus eben die Kampfszene von Jason Statham da in diesem Flugzeug mit dem Bebe. Muss ich sagen, schafft er es gleich noch auf den 5. Platz, was jetzt nicht unbedingt für die anderen Filme spricht, die es nicht in die Top 5 geschafft haben.
Wir haben jetzt die 8. Läden nicht geschafft.
Ah, du gibt's. Ja. Was ist denn bei dir auf Platz 5?
Auf Platz 5 ist der 6. Teil. Irgendwie gehört der dazu, weil, ja, ich kann das gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber mir hat der eigentlich gefallen und ja, er hat es eigentlich auf den 5. Platz geschafft. Mehr nicht, nicht weniger und nicht mehr.
Ja, ich kann es jetzt verraten, der 6. hat es bei mir jetzt nicht in die Top 5-Liste geschafft.
Die Autobahn-Szene mit dem Panzer am Schluss ist irgendwie noch so ein bisschen actionreich gewesen, und darum hat mir das gepasst.
Das hast du ja schon gesagt, genau. Ja. Also, kann man dir verzeihen. Und was schön ist am 6., das hat immer noch Paul Walker, wo man dabei ist.
Genau.
Auf meinem Platz 4 ist der erste Fast and Furious. Der ist vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen zu tief unter oder zu weit hinter, aber ja, ich muss sagen, jetzt ja, als ich die Reihe wieder anfange, habe ich ganz Schlimmes erwartet. Ich habe mich dann erstaunlicherweise mehr wieder unterhalten, als ich es erwartet hätte. Das ist aber gleich so einer, wo ich finde, kommt einfach nicht in meine Top 3, sage ich jetzt mal. Macht zu wenig mit mir, sagen wir es so.
Also, mir freut es, ist der erste in deinen Top 5 dabei. Das ist natürlich cool.
Ja, gut, das aber auch wieder nicht für die anderen sprechen. Ich kann ehrlich sagen,
ja, ist gleich.
Man kann ehrlich sagen, die am wenigsten schlechten 5 Filme sind wahrscheinlich in dieser Liste
gegangen. Die am wenigsten schlechten.
Ja, ich so formulieren.
Also, nein.
Du
darfst gegen jeden Film etwas sagen, außer gegen den ersten nicht.
Gut, ich sage nichts mehr und überlasse dir das Wort für deinen Platz 4.
Der vierte Platz ist für mich Fast and Furious. Von der Fast Five, wie sie ihm gesagt
haben. Was? Nur? Okay, gut.
Ja. Nein, es ist so bei mir. Du überlegst, ich weiss, dass du lieber hast.
Ja. Nein, ich finde es ja gut, wenn unsere Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Sonst bin ich mir immer viel zu eigen mit meinen Gästen. Also von dem her, mach nur.
Bei diesem Film haben sie am Anfang irgendwie es nicht geschafft, mich zu überzeugen. Wobei mit dieser Zugszene am Anfang, wo der Brian und Mia im Zug hocken, denkst du, was kommt denn jetzt? Und dann geht es voll los, oder? Und eben auch wieder der Cash und der Roman, den Dom kennenlernen und die Crew zusammenkommt. Das ist cool in diesem Film, finde ich super.
Du, immerhin ist er bei dir ein Top 5 von drinnen. Ja. Sonst hätte ich mich wirklich fragen müssen. mit Platz 3 dürfte ich vielleicht auch ein bisschen aufregen, dass der nur auf Platz 3 ist. Es ist der 4. Teil, Fast and Furious.
Das akzeptiere ich nicht. Ja,
aber es hat man Platz 3. Ja, ja, dumm. Wie gesagt, eben. Ist der dritt am wenigsten schlecht. Nein, ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass ich im vierten relativ viel abgewinnen konnte. Und der hat mich jetzt auch nicht aufgeregt, als ich ihn geschaut habe. Also, die drei, die auf Platz 1 bis 3 sind, sind Filme, die ich glaube, vielleicht irgendwann im Leben noch einmal schauen. Einfach auch nicht so in den nächsten 2-3 Jahren. Jetzt habe ich es nämlich wirklich gut ein bisschen gesehen.
Die vier habe ich eben, wie gesagt, zweimal im Kino gesehen und dann x-mal wieder. Und ja, jetzt, das Mal hat mir das vier am meisten Spass gemacht, als ich alle nochmal geschaut habe. Habe ich am meisten Spass gehabt, am vierten Teil, das ist wirklich cool gemacht mit dem Bösewicht.
Darum geht der Faust, dass der vierte bei dir nicht schon auf dem dritten Platz
kommt. Auf dem dritten Platz kommt bei mir der siebte.
Aha, ja.
Weil der 7. muss für mich dabei sein, weil sie eben dann, wie gesagt, beim Paul eine würdige Abschiedsszene machen, allgemein. Auch wenn der Film ein bisschen nervt, irgendwie mit dem eben Bösewicht, wo sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen da die Ramsey jetzt gefangen halten.
Mhm.
Und ja, sonst der Film finde ich recht blöd, aber er fährt auch wieder gut an, mit dem Deckard Shaw, wie dort aus dem Gebäude rausgeht. Ja, darum, er ist auf dem dritten Platz bei mir.
Das ist gut, da habe ich gerade überlegt, zu meinem zweiten Platz, da ist der nämlich drauf. Ich habe schon gesagt, ein bisschen das Herz für den Film auch, eben wegen dem Abschied von Paul Walker, darum schafft es den tatsächlich auf den zweiten Platz. Was die Fast and Furious Filme angeht.
Das ist dort die Szene, wo er Tankgranaten oder Tom gegen Deckard Shaw Streetfight macht und dann Tankgranaten an Helikopter hängt. Ja, das war genau. So eindrücklich gewesen, irgendwie. Auch wieder eine Teamdynamik dort, wo dann der Hobbs schießt, glaube ich, drauf.
Ja, genau.
Und dann
geht
der Helikopter in die Luft. Dort ist ein recht düsterer Teil, oder? Aber ja, der 7. Teil finde ich super.
Ja, ja. Dort gehört, glaube ich, wirklich so eine Top 3. Oder ja, Top 3 auch, auf jeden Fall. Die Platz 2?
Mit 2. Platz ist der erste.
Ah, also.
Ja, das ist echt. Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme allgemein. Ja.
Okay, gut.
Ich muss, glaube nicht mehr dazu sagen.
Nein, ich glaube, mehr ist ausgiebig über den Film geredet. Den mache ich doch weiter mit meinem Top-Platz. Und ja, wahrscheinlich hat er es ja schon vermutet, es ist Fast Five. Tatsächlich der Film, der mir am besten gefallen hat, weil er für mich auch dann zumal recht überraschend ist, von der Qualität, die er wenn er herbekommt, logisch alles recht drüber und nicht realistisch und so, aber irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. Und eben, wie ich auch schon gesagt habe, ich könnte sogar darauf verzichten, dass man den 7. Mal gemacht. Am liebsten würde ich einfach auch sozusagen, jetzt mal, wenn ich die Reihe wieder schaue, der erste, der zweite vielleicht noch, oder der erste, der vierte und der fünfte, und dann ist gut.
Erst, vierte, fünfte, ja. Noch der sechste.
Nein, der würde bei mir definitiv nebenan gehen, der ist bei mir nicht mal in der Top 5 drin.
Also der erste, vierte, fünfte, der 6. oder 7. und dann fertig.
Ja, irgendwie so, ja. Ja. Kommen wir zu deinem Top-Platz.
Bei mir ist der 1. Platz. 4.
Ah, der hat's. Hast du ja schon gesagt.
Nein, ja. Eben, ja.
Aber nach so fast 2 oder über 2 Stunden Podcast hat man sich auch gar nicht daran erinnern, dass du das mal gesagt hast, dass das dein Lieblings ist. Und wir wissen, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen, warum.
Das ist nicht gut zugelassen. Ja. Nein, wirklich, das ist... Das war auch der erste Film, den sie so mit Rückblenden geschaffen haben.
Ja.
Wo dann Letty gestorben ist, ist wieder Vin Diesel, also der Dom Toretto, noch mal hergegangen an die Unfallstation und hat das noch so ein bisschen gesehen.
Wie ja, er hat sich so ein bisschen ausgerechnet, wie das funktioniert hat. Das ist eine coole Szene.
Das ist eine sehr coole Szene. Das war das erste Mal, was sie das, glaube ich, so ein bisschen gemacht haben mit der Rückblenden. Ich weiß nicht, ob sie im Tokyo Drift schon mit so Sachen geschafft haben.
Also eigentlich ist ja Tokyo Drift an sich ist schon eine Rückblende.
Ist ja eine Rückblende Film. Nein, aber der Film an sich, Tokyo Drift, weiß ich nicht. Nein, bin nicht sicher.
Genau. Gefährliches Halbwissen.
Das soll ich mal sagen.
Ja.
Nein, das ist mein vierter Film, ist mein erster Platz, definitiv. Ja,
gut. Bei dir der vierte, bei mir der fünfte. Und ja, der
das ist eine gute.
Ja, persönliche Note, wo wir jetzt auch den Podcast können aufhören können. Ich möchte dir auf jeden Fall merci sagen, bist du da dabei gewesen, hast jetzt da über 2 Stunden mit mir unterhalten, bist auch noch im Kino gewesen und hast die ganze Reihe vor allem noch geschaut. Ja, es ist ein Erlebnis gewesen wahrscheinlich und reicht auch jetzt für ein Moment an.
Ja, ich wollte so sagen, jetzt wollte ich den Moment nicht mehr wissen von Fast and Furious. Und was noch lustig war, was du mir gesagt hast, du siehst jetzt schon durch, bin ich glaube ich etwa in der Mitte gewesen. Und dann habe ich dir geschrieben, ja, ich gebe jemanden mit. Dann hast du gesagt, ja, dann fängt es am meisten. Und jetzt sehen wir, Top 1 ist, also Platz 1 ist bei beiden so in der Mitte.
Ja, ich muss auch sagen, ab dem 4. hat es bei mir wirklich fast Spass machen. Und dann, ja, nach dem 7. ist bei mir ziemlich bergab gegangen.
Nein, hey, merci für mal, ich kann nicht dabei sein. Und ist mir natürlich eine Ehre. Ja, vielleicht ein anderes Mal wieder, gell? Merci.
Sehr gern, ja. Ich weiss nicht, ob das bei Fast Y wird sein. Also,
Fast 37.
Wahrscheinlich nicht, aber wir können uns gerne mal noch etwas anderem widmen. Du bist auch mal sehr herzlich willkommen. Merci vielmals, dass du den Weg daher hast gefunden. Und ich hoffe, euch verleidet die Filmsünder-Reihe nicht so wie mir die Fast and Furious-Reihe leider verleidet ist. Aber ja, auf jeden Fall passiert auf diesem Kanal in ein paar Wochen wieder etwas. Also freuen. Ich freue mich, dass du dabei bist, Ivo. Merci vielmals.
Ah, warte, ich habe noch.
Achtung.
In der Spätsünder OST findet ihr noch Soundtracks, wenn ihr die
mal hören wollt. Genau, die haben wir dort reingeknallt. Das heisst Filmsünder OST, wenn ihr es so sucht, dann findet ihr es auf jeden Fall.
Ich habe es auch gefunden. Ja, man findet es.
Ist gut. Ja, da könnt ihr euch wirklich noch
die volle Härte geben. Die volle Härte geben, genau. Nein, jetzt habe ich nichts zu sagen.
Ja. Gut, hast du noch darauf hingewiesen, er hat es voll vergessen. Ja, in dem Sinn, dann schließen wir doch das so ab, wie wir den Podcast haben angefangen, nämlich mit der Family.
The most important thing in life will always be the people in this room. Right here, right now. Salute me, Familia.
Salute. Okay, that's a wrap.